Danke an Peter, dass du Erklärme die Welt neu unterstützt und danke an alle anderen 440 Personen, die mithelfen, damit wir jede Woche eine neue Folge produzieren können. Diese Woche möchten wir uns auch ganz besonders bei der Karin bedanken. Die Karin ist seit 2023 Unterstützerin von unserem Podcast und hat vor kurzem beschlossen, dass sie Mäzenin von Erklärme die Welt wird. Das bedeutet, dass sie nun gemeinsam mit Uwe und mit der Jennifer unseren Podcast mit 540 Euro im Jahr unterstützt. Das ist einfach so großzügig, dass euch Erklärme die Welt so viel wert ist, motiviert uns unglaublich. Wir schätzen das echt so sehr und sind auch unheimlich dankbar für euren Beitrag. Wer uns auch unterstützen will, kann das unter erklärmir.at/support machen und unter den verschiedenen Paketen auswählen. Viel Spaß bei der heutigen Folge.
Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um sanfte Radikalität und was das bitte sein soll, das erklärt uns jetzt Jagoda Marinic. Hallo.
Hallo.
Hallo, liebe Jagoda, habe ich es richtig?
Hallo, oder? Lieber Andreas Santor.
Sator,
siehst du, das habe ich dein falsch.
Wunderbar, aber dann fühle ich mich nicht mehr schlecht, dass ich mir unsicher
ich das
bin.
Gemacht, wie du. Psychologisch,
ah, wirklich?
Du? Ja, klar.
Ja. Schön, dass du da bist. Kannst du dich zu Beginn kurz vorstellen, bitte?
Also ich freue mich auch, dass ich da bin. Danke für die Einladung. Und ich stelle mich eigentlich lieber mit Tunwörtern vor, wenn ich das so sagen kann. Also ich schreibe und zwar gerne literarisch, aber auch Theaterstücke, aber auch Kolumnen für den Stern zum Beispiel. Ich spreche das auch sehr gerne beruflich, zum Beispiel im Podcast, da mache ich Freiheit Deluxe und Apokalypse und Filterkaffee und ein Buchformat namens Buch meines Lebens. Ich mache gerne Veranstaltungen, wo ich selber Gast bin und suche da das Gespräch. Das heißt, ich veranstalte auch Kulturevents, ich verantworte ein Literaturfestival, ich habe ein Kulturzentrum gegründet. Das heißt, ich bin auch jemand, ich glaube, manche sagen Changemaker, ich hasse dieses Wort, aber ich mag Menschen provozieren, Menschen herausfordern, mich fragen mit anderen, wie können wir eigentlich vielleicht ein Stück besser leben, ein bisschen mehr sein, freier sein.
Schön. Ich habe dein Buch gelesen, Sanfte Radikalität. Es hat mich sehr berührt und abgeholt. Du versuchst da wegzukommen, gedanklich, aus als progressiver Mensch, der sich über Ungerechtigkeiten auf der Welt stößt, der was ändern möchte, aber nicht nur zu bleiben in Wut, in Empörung, in Hilflosigkeit, sondern, wie du jetzt schon gesagt hast, so ins Tun zu kommen, die Hoffnung, in die Zuversicht. Du beschreibst auch das als Lösungslust, was ich liebe, dieses Wort Lösungslust, und so zu kommen so in die sanfte Radikalität. Und du meinst damit so den eigenen Werten und Zielen treu bleiben und die dürfen ruhig radikal sein, aber in der Umsetzung, in der Sprache, im Verständnis, im Umgang mit Andersdenkenden sanft, weil wir in einer Demokratie leben und wir Mehrheiten brauchen, wenn wir Dinge ändern möchten. Und den anderen einfach als Trottel, als ignoranten Deppen zu beschreiben, selten dazu beigetragen hat, dass wir ins Tun kommen. Beschreibe uns mal, jetzt gibt es ja wahnsinnig viele Dinge auf dieser Welt, gerade jetzt, über die man sich aufregen kann und wahrscheinlich auch sollte. Wie gehst du mit diesen Dingen um? Du bist ja sicher auch öfter mal wütend, wenn du die Zeitung aufmachst oder durch dein Handy scrollst.
Also erstmal freut es mich, dass dich das Buch berührt hat, weil bei allem, was wir so den Verstand brauchen, bin ich überzeugt, dass wir die Gefühle immer auch brauchen. Was die Psychologie und die Hirnwissenschaft ja längst weiß, dass man eigentlich diese Mind, Body, Emotion, ne, Kopf, Herz, Verstand, alles muss irgendwie mit, wenn wir irgendwas lernen und verstehen wollen. Und wir sind ja bei Erklär mir die Welt. Also ich versuche auch selbst, sie mir so zu erklären. Also ich versuche auch selbst, meine eigenen Verstehensprozesse so zu machen. Und alles, was du so gerade selber sagst, vielleicht fangen wir mal bei dem Wort progressiv an. Das ist was ich selber lange gar nicht verstanden habe, dass ich das vielleicht sein soll. Sondern es war einfach so, dass meine Lebenswelt meine Familie ist eingewandert, die brauchte andere Dinge. Die Menschen haben eine andere Lebensrealität. Man hat plötzlich einen anderen Blick, was diese Menschen vielleicht brauchen, wo meine Eltern vielleicht Unterstützung bräuchten. Oder wenn ich heute sehe, wie die ersten Einwanderer krank sind, dann denke ich, hey, haben wir eigentlich Strukturen, denen zu helfen? Und aber in Deutschland, in der Einwanderungsgesellschaft, wo man das Etablierte, die Mehrheitsgesellschaft als Maßstab hat, gibt's das nicht. Das heißt, alles, was ich gesehen habe, eigentlich als meine Normalität, habe ich dann gesagt, hey, das brauchen wir doch. Habe es aber null progressiv empfunden, weil es war ja eigentlich meine Normalität. Und bin dann raus und sagte, warum habt ihr denn nicht das und das für meinen Onkel, unseren Nachbar, und der ist krank und keiner kann ihm helfen im Krankenhaus, da muss was übersetzt werden. Und dann bist du plötzlich progressiv, weil du eigentlich von der Mehrheitsgesellschaft nicht mitgedacht wirst. Oder die Menschen, die dir auch ein Anliegen sind, nicht mitgedacht werden. Und dann kommt genau das, was du sagst, dann fängt man halt an, wütend zu werden. So, dass man sagt, sag mal, die sind doch auch hier Teil der Stadt, Teil der Bevölkerung, haben in Firmen mitgearbeitet, aber in den Krankenhäusern. Wann wollen wir uns denn als gemeinsame Gesellschaft denken? Tun wir doch auch in die andere Richtung. Also ihr wisst doch, ihr braucht Busfahrer, also holt ihr Menschen, wann denken wir uns eigentlich so zusammen? Und dann kommt so eine Phase im Leben, dann kommt aus diesem Progressiven, was so beschrieben wird, eine Wut. Und ich glaube, die ist auch wichtig und die habe ich auch heute. Und das Buch Sanfte Radikalität soll niemandem die Wut wegnehmen. Ich glaube, ganz zentral, dass die Wut ein Gefühl ist, ein Seismograph für uns, und dass ich mit einem ganz starken Gerechtigkeitsempfinden aufgewachsen bin, einfach weil ich viel Ungerechtigkeit, ich komme aus der Arbeiterklasse, auch um mal die Einwanderung wegzunehmen. Wenn man Kind von Fabrikarbeitern ist, wenn man Menschen gesehen hat, die Nachtschichten machen, wenn man gesehen hat, wie sich Menschen, viele unsichtbare Menschen hier einbringen, dann fragt man sich emotional wiederum, wer kümmert sich um die eigentlich? Wie geht's denen? Und daraus entsteht natürlich, dass man die Welt auch ein bisschen betrachtet aus der Sicht derer, die keine großen Anwälte haben, die nicht die Super Bros von Elon Musk sind. Und dann, ja, habe ich angefangen, auch weil ich dann selber studiert habe, gebildet war, in Zeitungen schreiben durfte, Bücher schreiben durfte, plötzlich in Talkshows eingeladen war, auch zu überlegen, wie kann ich denn diese Öffentlichkeit nutzen, um solche Themen aufzumachen. Und dann kann ich die nutzen, indem ich da hingehe und alle beschimpfe und sage, ihr seid ja blöd, weil ihr macht das nicht, ihr seid ja blöd, ihr macht das nicht. Oder ich kann darüber nachdenken, wenn ich diese Wut eben nur als Seismograph nehme und merke, wow, hier stimmt was nicht. Dann gehe ich in so eine Box wie hier in diesen Raum und denke mal nach, was mache ich mit der Wut, woraus entsteht sie, welche Missstände, über welche Missstände informiert sie mich, wie kann ich mich über diese Missstände und ihre Ursachen so informieren, dass ich sie vielleicht wieder kompakt zurückgeben kann und sie in der Öffentlichkeit so vermitteln kann, dass am Ende vielleicht mehr Menschen das denken, so wie ich, Mensch, so sollte es für niemanden sein auf der Welt. Vielleicht erzähle ich sogar ein Beispiel, wo ich meinen ersten Aha-Effekt in der Art hatte. Da war ich zum ersten Mal bei Anne Will eingeladen. Meine allererste Talkshow war dann so die deutsche erfolgreichste Talkshow. Und ich kam so als Autorin und habe fast die ganze Stunde nichts gesagt. Man muss ja auch Öffentlichkeit erstmal lernen. Und ich war dann so, ups, jetzt ist ja gleich irgendwie 55 Minuten. Ich sah dann, die Zeit läuft ab. Und dann fragte zum Glück Anne Will mich noch was. Und da wollte sie was Biografisches von mir, weil ich sollte ja die Betroffene sein. Und ich wusste, wenn ich jetzt was Biografisches erzähle, ist es so exotisch. Es wird viele wütend machen, weil es ist eine Minderheitenperspektive, es ist eine progressive Perspektive. Es ging um die doppelte Staatsbürgerschaft. Und dann kam so ein Zitat von Markus Söder, das ist der Ministerpräsident in Bayern, der gesagt hat, nee, doppelte Staatsbürgerschaft, das geht nicht, denn niemand kann der Diener zweier Herren sein. Und dann habe ich gesagt, Frau Will, wenn Sie erlauben, das ist mein Biografisches, ist gar nicht so wichtig. Ich würde gerne nochmal zu Herrn Söder und zu diesem Diener zweier Herren. Und habe es weggenommen von Minderheitenperspektive und habe gesagt, mich irritiert das, wenn ein Staatsdiener wie er das umdreht und sagt, die Bürgerinnen und Bürger müssten seine Diener sein. Ist nicht umgekehrt, die sind doch die Staatsdiener. Wer dient hier wem? Und hatte ich den Applaus vom ganzen Saal. Und es war nicht mehr so, dass Minderheiten dies, ne, Einwanderung das, sondern alle dachten, das stimmt eigentlich. Warum kümmert sich jemand wie Markus Söder nicht viel eher darum, wie er als Staatsdiener dafür sorgt, dass wir gut zusammenleben? Und da war so ein kleines Klick, okay, man kann in der Öffentlichkeit vielleicht Themen so angehen, dass ich nachher nicht die Pole der Menschen gegeneinander besetzt habe, dass ich mehr Rechte für Minderheiten verlange, mehr weniger für die, vielleicht empfinden die das so, sondern dass ich demokratietheoretisch eine Stufe höher gehe und sage, Moment, wir reden doch über Bürger, Bürger sind wir doch alle. und Sie sind der Ministerpräsident. Was ist denn Ihre Haltung, dass wir Ihnen dienen? Oder sind Sie Staatsdiener, wie Sie ja auch heißen? Und da begann dann so ein, ja, ich würde sagen 2014, so ein Lernprozess, dass wir vielleicht lernen müssen als Gesellschaft, viel mehr die gemeinsamen Ansätze zu suchen, damit wir nicht immer in diesen Gruppen und Lagern übereinander nachdenken.
Und das war nicht nur für dich so die bewusste individuelle Entscheidung, dass das für dich der bessere, wirksamere Weg ist, sondern das fußt ja auch, wie du im Buch beschreibst, so auf einer Analyse von Diskursen und Debatten, wo du das Gefühl hast, da läuft was falsch und da kommen wir nicht weiter. Kannst du uns mal so deinen Status Quo-Bericht aus dieser Zeit mitgeben? Wo hattest du denn das Gefühl oder hast das Gefühl, dass sich da Menschen verirren, die eigentlich Gutes bewirken wollen?
Ich würde auch nicht sagen, dass sie sich alle verirren. Das gehört jetzt vielleicht auch wieder zu meinem Ansatz. Ich würde denen ihren Weg lassen. Ich möchte nur meinen auch vorschlagen. Mhm. Ich habe das damals eben bei Anne Will bemerkt, habe es aber auch bemerkt, weil ich in Heidelberg ein Projekt umsetzen sollte. Change, also Wandel für eine Stadt. Die wollten das Thema Einwanderung anders denken. Und dann bin ich als Politikwissenschaftlerin mir sehr bewusst, die Demokratie hat Strukturen. Und am Ende steht eine Idee vor einem. Man wird sie präsentieren in einem politischen Entscheidungsgremium, einem Parlament, einem Gemeinderat. Und am Ende werden die Menschen die Hand heben und ich brauche die 51% oder was auch immer. Ich brauche die Mehrheit. Und das ist natürlich dann die Paradoxie auch ein bisschen in der Demokratie, weil wir brauchen die Vielfalt und wir müssen auch die kleinsten Minderheiten respektieren und mit ihnen gut umgehen. Das ist so, glaube ich, das Wichtigste, auch als Erkennungszeichen, ob eine Demokratie gut ist. Aber gleichzeitig muss ich mir bewusst sein, um eine Idee umzusetzen, auch wenn es für eine Minderheit wäre oder für 2% im Land, muss ich doch am Ende so arbeiten, so sprechen, so informieren, dass es mir gelingt, mindestens die Hälfte der Entscheidungsträger und auch derer, die dann am Ende wählen, für diese Idee, und ich sage jetzt mal wirklich auch zu gewinnen und zu begeistern, eine Mehrheit aufzumachen. Und ich habe dann gemerkt, es läuft gerade gar nicht so in keinem Diskurs, den wir brauchen gesellschaftlich. Wenn man Einwanderung nimmt, dann kommt immer Pro-Kontra und dann hast du immer hier dafür, dagegen. Zwei Meinungen, zwei Stühle, eine Meinung, also ein Witz, aber im Grunde waren wir immer so, hier einer, da dagegen, da dagegen. Dann las ich von Noam Chomsky diesen auch genialen Satz, die Macht im Diskurs hat einer, who narrows down the options to two. Das heißt, die Macht im Diskurs hat derjenige, der entscheidet, über welche zwei Themen reden wir eigentlich als Pro und Contra. Zum Beispiel Pro und Contra, banal, Straßenführung. Soll die Straße da lang oder da lang? Wenn ich dann so tue, als gäbe es nur die zwei Optionen, verliere ich fünf andere aus den Augen und vielleicht sind da viel bessere Ideen. Und so sitzen wir in einem Medienbetrieb, der dauernd so vorgaukelt, wir müssten alle Probleme immer nur in irgendeinem vermeintlichen Zwei-Meinungs-Spektrum besprechen. Das wird dann ein Showkampf und wir sind eigentlich immer so in der Arena der Gladiatoren. Und da schauen wir jetzt, wie sie sich rhetorisch schlagen. Und wo sind die Gefühle, von denen du vorhin geredet hast? Wo sind eigentlich die, auch diese Sachen, die Meinungen des Faktischen? Das müssen wir auch alles achten. Aber wie kommen wir eigentlich wieder an einen Punkt, wo ich ein Thema viel breiter auffächern kann? Wo ich sagen kann, wieder zurück zur Straße, hey, vielleicht gibt es so lange eine ganz andere Idee als diese Art der Straßenführung. Vielleicht können wir sogar ein neues Transportsystem entwickeln, wie wir gemeinsam denken. Also ich kam zu der, ja, zu der Schlussfolgerung, dass ich mich im Pro-Contra nicht verkämpfen möchte, dass ich wirklich rausgehen möchte und die Schwarmintelligenz, die wir im Internet so gerne nutzen, auch in der Kommune und Stadt finden will, in der ich lebe und die Menschen einlade, zu gucken, was sind denn die besten Lösungen, die ihr habt. Und wenn wir die erarbeitet haben, gehe ich mit dieser besten Lösung raus, stelle sie Leuten vor und werde auch konkret. Deswegen auch dein Wort Lösungslust. Ich habe oft das Gefühl, wir sind in ideologischen Lagern im Pro und Contra. Ja, bin ich pro das, gegen das. Dann habe ich medial natürlich viel Show, viel Effekt. Ich habe auch viele Menschen, die sich profilieren können medial, die ihre eigene Marke profilieren können. Ich stehe nur dafür. Und mein Wunsch war immer zu sagen, ja, ich will jetzt aber gar nicht das blöde Pro und Contra. Ich will natürlich ein Argument durchdenken nach Vor- und Nachteilen, aber vielleicht entwickelt sich ja ein viel spannenderes Spektrum und viel bessere Lösungen. Und daran, zumindest für Deutschland, kann ich sagen, krankt so ein bisschen. Wir haben halt diskutiert. Und viel Energie in Diskussionen reingepackt, ohne zu überlegen, was ist jetzt eigentlich das Ziel? Was will ich denn nach der Diskussion wirklich als Ziel gesetzt haben? wo dann Menschen im Alltag merken, jetzt wird es für mich besser. Und dafür dann eine Erzählung zu finden, eine Geschichte, ein Argument in einer Geschichte, die die Menschen berührt, abholt und dazu motiviert, sich einzubringen, dass sie irgendwie ihren Lebensalltag für sich und andere besser gestalten. Und in dieser Art Diskussionskultur kommen wir eben leider kaum mehr, weil wir in diesen Polarisierungen sprechen. Und es ist viel Arbeit, sich da heute rauszunehmen. Ich habe mich da schon ein Stück weit rausgenommen, dass ich gesagt habe, wenn Menschen nicht interessiert sind, auch an Erkenntnisgewinnen, an der Neugier am anderen, an einem empathischen Miteinander, an einem lösungslustigen Miteinander, dann muss ich meine Lebenszeit nicht in dem Ausmaß vielleicht da reingeben, sondern gucken, wie kann ich die Lebensrealität der Mensch verbessern, indem ich konkrete Lösungsformate schaffe, wo ich die entwickeln kann. Und dann im Gemeinderat auch eine Mehrheit dafür zu suchen. Also das gelingt nämlich in der Stadt. Bei meinem Projekt war es so, haben sich immer mehr Menschen eingebracht. Es gab immer mehr Veranstaltungen. Immer mehr Menschen haben gemerkt, das bringt mir was in meinem Alltag. Ich kann da Projekte machen, ich kann da Vereine mitgründen, ich kann da Veranstaltungen mitgründen, ich kann mich vernetzen, bekomme Hilfe bei den Papieren. Also die Menschen haben gemerkt, das verbessert doch meinen Lebensalltag. Und plötzlich habe ich so eine Idee wie ein interkulturelles Zentrum gar nicht mehr ideologisch diskutieren müssen. Wollen wir Geld für Migranten oder nicht? Sondern es war eine Erfahrungsebene auch da für die Menschen, die gesagt hat, es hat unsere Lebensrealität verbessert. Und dann kam im Gemeinderat eigentlich einstimmig sogar eine Mehrheit für so ein Projekt zustande. Und dann dachte ich, die hätte ich nicht bekommen, wenn ich reingegangen wäre mit dem Pro und Contra. Seid ihr jetzt für ein Haus für Interkultur oder gegen ein Haus für Interkultur? Weil da beginnt dann auch so diese ideologische Härte. Ich gucke das von meiner Warte und du guckst das von deiner Warte.
Mhm. Du hast bisher vor allem übers Fernsehen geredet und über traditionelle Medien. Und ich glaube, der Elefant im Raum sind soziale Medien, die ja diesen Diskurs, den du kritisierst, irgendwie nochmal potenzieren und noch ganz viele Anreize liefern, dass man die härteste Kontrameinung hat und den Typen, der da in der Politik ist, am besten fertig macht oder die Andersdenkenden besonders scharf kritisiert, weil dann kriegt man ganz viel Applaus und dann geht man viral. Ja.
Findest du, dass dir das so der Elefanten, also ich finde schon die traditionellen Medien auch den Elefanten im Raum. Ich finde, wir haben schon mehrere Elefanten im Raum.
Ich dachte nur, weil du nicht angesprochen, weil du noch nicht über Social Media geredet hast.
Ja. Ich finde immer bei den großen Medien gerade, wir hatten zum Beispiel jetzt in Deutschland diese Geschichte, dass unser Kanzler im ersten Wahlgang nicht gewählt wurde. Und dann war sofort in den Nachbesprechungen ganz viele AfDler, die dann sagen sollten, warum und wie und was. Obwohl zwei Tage vorher der Verfassungsschutz gesagt hat, die gelten als gesichert rechtsextrem. Und die versuchten dann natürlich gleich ihren Spin zu machen, ohne dass man das richtig einordnet. Also ich finde, ein Problem haben wir in den klassischen Medien, die vielleicht manchmal aus meiner Sicht mehr tun könnten, um gewappnet zu sein auch. Menschen, die sie hijacken, ne, so trojanische Pferde, die da ihre Botschaften setzen. Und auf der anderen Seite soziale Medien, aber da würde ich gern auch differenzieren, weil du hast jetzt die dunkle Seite der sozialen Medien angesprochen. Und wir haben aber auch die helle. Also ich finde mal wirklich ganz wichtig, dass wir nicht dämonisieren, weil von vielen Menschen wüssten wir nichts, wenn es soziale Medien nicht gäbe. Über viele Lebenswirklichkeiten wüssten wir nichts, wenn es soziale Medien nicht gäbe. Und ich glaube auch viele Minderheitenperspektiven und ihre Relevanz, die haben sich das durch soziale Medien erarbeitet. Oder auch jetzt gab es eine große Gewerkschaftsstreik von Einwandererinnen, die für die Berliner Charité zum Beispiel in Niedriglohnjobs über Tochterfirmen engagiert werden und weniger Lohn bekommen als die, die normal bei der Charité angestellt sind. Die machen ihre Kampagne auch sozialmedial. Also ich finde schon, dass wir das, was diese sozialen Medien uns an Errungenschaften geboten haben in der Vergangenheit und glaube ich auch immer noch bieten, nicht unter den Tisch fallen lassen sollten. Also mein Podcast Freiheit Deluxe hat inzwischen eine große Hörerschaft und das eigentlich über meine sozialen medialen Accounts. Und es ist ein Podcast, da müssen Leute sich hinsetzen und hinhören, so wie bei dir. Und ich finde so zu denen. Also da ist eine ganz große Potenzialseite, auch wenn wir durch Elon Musk und so lernen, dass sie einen ganz großen Schatten hat. Und der Schatten ist natürlich, es sind Plattformen, in denen wir als Demokratinnen und Demokraten eigentlich die Ware sind, Also wir zahlen darauf auch irgendwie ein. Wir werden verkauft an andere Firmen, die dann Werbung machen. Und wir arbeiten sozusagen und machen Menschen wie Elon Musk mit reich. Das ist ein großes soziales Dilemma, das man da hat in einer eigentlich demokratisch gedachten Plattform. Und man hatte jetzt mehrere Jahre lang das Phänomen, dass man über soziale Medien halt angefangen hat, eben Leute outzucallen. Das heißt, du und ich, wir reden jetzt irgendeinen Quatsch, machen irgendeinen dummen Satz, passiert ja jedem. Und dann fängt jemand an und sagt, aus unserem einstündigen Gespräch gibt es 2 Minuten, die sind so blöd können 2 Leute gar nicht sein. Und der Andreas hat nicht mal widersprochen, ja, und er hat es nicht mal richtig gestellt. Und sie hat es einfach so in den Raum geworfen. Und, ne, oder man nimmt etwas, was ich als Gedanke gar nicht zu Ende geführt habe, unterbricht es mittendrin und setzt mich dann auf irgendwelche Portale und sagt, guck mal, die ist ja eigentlich total, die diffamiert die und jene. Und man fing eben an, letztlich zu sagen, ich habe dadurch ein Instrument, Leute aus dem öffentlichen Raum herauszudrängen, durch Hashtags Kampagnen zu machen und wieder. Einerseits ist ja toll, du kannst sagen, geil, ich kann heute über Menschen reden, die zu wenig Gehalt bei ihrer Arbeit kriegen, kann eine Riesenkampagne machen. Aber wenn ich jetzt, nehmen wir dich mal, rauspicke, Andreas hat irgendwo was Dummes gesagt im Podcast, du arbeitest hier seit 2 Jahren, versuchst eine Öffentlichkeit zu schaffen, machst einen Fehler und dann sagen, hört bitte nie wieder, erklär mir die Welt, diesen Podcast. Und eigentlich sollte dein berufliches Leben, weil man dir dann irgendein Label gibt, du hast einen Fehler gemacht, du bist das, an dieser Stelle am besten enden. Man sollte dich nirgends mehr einladen, du bist nicht diskursfähig, du musst raus aus dieser Öffentlichkeit. Und da fing an, so ein Instrument zu entstehen von Cancel Culture, von das sind die Woken, die überwachen, was ich wirklich schade fand, weil die ganzen Missstände, auf die sie hinweisen, die gibt's und die sind extrem wichtig. Und wie wichtig sie sind, sieht man ja jetzt, wenn die autoritären Mächte kommen. Aber indem sie sozusagen diesen Lautstärkepegel so hochgedreht haben, haben dann umgekehrt Rechtsaußen angefangen, mit denen in so einen Streit zu kommen und sagen, guck mal, das sind die Schlimmen, die wollen eine Demokratie so diktatorisch, so autoritär aufziehen, die sind die Gefahr für die Demokratie und nicht wir Autoritären. Und sie haben nicht bedacht, wie manchmal dieses Handeln instrumentalisiert werden konnte und zum Boomerang werden konnte. Und in der schlimmsten Formulierung hat einmal einer eben, ein eigentlich sehr kluger Mann von der Universität in Stanford in Kalifornien zu mir gesagt, who do you mean, the Nazis or the Woke-Nazis? Also wen meinst du jetzt, die Nazis, Rechtsextreme oder die Woken-Nazis, Linksextreme? Und das fand ich katastrophal, weil eigentlich die linken Progressiven wollen ja eine bessere und eine gerechtere Gesellschaft. Und wenn dann ihre Mittel so gestaltet werden im öffentlichen Raum, dass die Extremisten den Leuten Angst machen können, dass die ein Feindbild sind, dann haben sie, wenn man ehrlich sind, ein Stück weit ja auch ihr Ziel verfehlt, weil diejenigen, für die sie es tun, das gar nicht mehr empfinden, als die sind unsere Agenten, die sind unsere Anwälte, die kämpfen für uns. Und es ist wirklich tragisch zu sehen, dass ein Trump und solche Kräfte, die eben autoritär sind und antidemokratisch, ausgerechnet auf diesem Thema dann so kapitalisieren konnten. Und auch das ist für mich sanfte Radikalität, dass wir uns fragen, ey, wenn wir gute Ziele verfolgen, wenn wir demokratische Ziele, gleiche Ziele verfolgen, mit welchen Mitteln tun wir das und wie stellen wir sicher, dass wir nicht so ähnlich werden wie die anderen? Das fand ich eben die Gefahr, wenn wir halt nur noch mit diesem Aufschrei arbeiten und nur noch mit der darf dies nicht, der darf das nicht. Und ganz schnell löst du Brandmarkierungen aus, mit denen die andere Seite wieder negativ gegen dich arbeiten kann. Es ist natürlich ein anderer Entwurf als den, den ich für richtig halte, dass ich eben rausgehe und diese Gerechtigkeitsfragen so thematisiere, dass die über die ich rede, sagen, jawohl, die meint mich, die will für mein Leben was Gutes. Und dass ich versuche, in der realen Politik vielleicht etwas zu erreichen, was das Leben dieser Menschen vielleicht konkret dann verbessert und erreicht. Und ich glaube, da hat sich die progressive Bewegung in den letzten Jahren ein bisschen selbst verheddert und zu sehr untereinander aufgeteilt. War ja irgendwann so, dass beim Gender, wenn du nicht auf eine bestimmte Art gegendert hast, dann warst du nicht feministisch genug. Wenn du nicht die und die einbezogen hast, dann warst du nicht inklusiv genug. Also irgendwann hat keiner mehr verstanden, worüber man eigentlich redet. Also du kannst eigentlich nicht mit einer, aus meiner Sicht, Sprache, die alle total exkludiert, weil du musst total hermetisch verstehen, worum es geht, über Menschen sprechen und ihre Anliegen, die aber gar nicht wissen und verstehen, was du meinst. Und klingt jetzt auch alles sehr abstrakt. Ich mache es vielleicht nochmal, breche es nochmal runter. Meine Elterngeneration sind Gastarbeiter genannt worden in Deutschland. Und in diesen modernen, progressiven Gerechtigkeitsdiskussionen waren sie dann plötzlich People of Color. Ja? Also nicht Black People of Color, weil es kam ja aus der postkolonialen Bewegung, das sind dann die Schwarzen, sondern Menschen in Deutschland und Europa, die ja auch weißer Haut sind, aber diskriminiert wurden. Und für die hat man dann, okay, die sind irgendwie farbige Menschen, weil sie auch diskriminiert wurden, aber nicht schwarze Menschen. Und dann saß ich dann im Gartenfest irgendwo in Deutschland mit den Menschen meiner Kindheit und erkläre, warum man in Diskussionen jetzt von ihnen als People of Color redet und warum das ihre Anliegen auch sind. Und das ist eine Diskussion, und das ist jetzt nicht Klassismus von meiner Seite, dass die es nicht verstehen, sondern es ist jetzt eine Diskussion, die aus den USA nach Europa transportiert wurde, übersetzt wurde und für hier, glaube ich, für viele der Betroffenen nicht wirklich so kommuniziert werden kann, dass sie sich gemeint fühlen. Die waren am Ende klarer mit Ausländer. Ich habe den deutschen Pass nicht, dann bin ich Ausländer, dann weiß ich, ich bin gemeint. Wie gehe ich damit um? Also es hat sich so ein akademischer Diskurs verselbstständigt und gleichzeitig wollten sie aber die Autorität dieser ganzen Menschen, weil da sind ja die 20 Millionen Eingewanderte. Also kurzum, die progressiven Kräfte, über die du am Anfang sprachst, haben eigentlich die gesellschaftsverändernden Kräfte verloren. Die haben nicht mehr gefragt, wie kann ich bessere Arbeitsbedingungen schaffen, billigeres Wohnen, besseres Miteinander, sondern die haben sich in ihren eigenen Programmen, Befindlichkeiten und auch Instagram-Kampagnen ein Stück weit um sich selbst gedreht und wurden zum Spielball der rechtsextremen und autoritären Kräfte, die damit wiederum mobilisiert haben gegen progressive Themen, was ich fast tragisch finde.
Und da kommt mein Punkt zu tragen, wo ich sage, wo Social Media einen großen Beitrag zu dem schlechten Diskurs geleistet haben, weil wenn man Social Media aufmacht, man teilweise das Gefühl hat, und das ist in der Forschung gut belebt, so dass die wahrgenommene Polarisierung viel größer ist als die tatsächliche. Also du hast dann teilweise das Gefühl, es gibt nur mehr entweder Linksextreme oder Rechtsextreme, aber eigentlich bei den allermeisten politischen Fragen und Ansichten ist die große Mehrheit sehr moderat und man kann mit den meisten Menschen reden. Und es gibt ein paar Prozent, die sind sehr extrem links und ein paar Prozent, die sind extrem rechts. Und die können in einer Demokratie aber eigentlich gar nicht so viel anrichten, außer man hat das Gefühl, so es gibt nur mehr die beiden Optionen. Ja, also das ist der, glaube ich, der Punkt.
Ich finde es super, dass du den Punkt ansprichst, weil da sind wir wieder bei der Wut vom Anfang, die du meintest. Weil manche verstehen sanfte Radikalität in meinem Buch so, dass ich sage, du bist nicht wütend. Und ich sage immer, nee. Wir müssen nur verstehen, dass Wut in einer digitalisierten Landschaft und Gesellschaft, wo es die Plattform gibt, die genau diese Polarisierung wollen, wie du sie gerade beschrieben hast, ganz andere Funktion einnimmt als früher, wenn du einen Bauernaufstand hast und die gehen wütend irgendwo hin und gehen zu dem einen, wo sie ihre Wut ausdrücken und dort ihre Bewegung letztlich umsetzen und ihre Rechte einfordern. Weil wenn unsere Wut heute geht halt in weiten Teilen erstmal in die digitalen Plattformen, weil wir das für den großen demokratischen öffentlichen Raum halten. Was passiert dann da? Da sind wir nicht mehr auf dem Marktplatz und bestimmen, sondern da kommt ein Algorithmus und sortiert. Dann stehst du plötzlich auf diesem Marktplatz und jemand setzt dir aber dann genau ein extremes Gegenüber vor die Nase. Du sollst dich noch stärker in deine Wut hineinsteigern. Es entsteht eine Wutspirale, die am Ende auch dafür sorgt, dass wir von diesem Marktplatz nie wieder weg wollen. Also eine Sucht, du bleibst quasi nur noch auf diesem Marktplatz und schreist den ganzen Tag und entdeckst andere, die noch böser sind. Und was wir vergessen, wir haben inzwischen eine Surfzeit bei jungen Menschen. Während Covid waren wir bei 11 Stunden, also auch Kinder. Und inzwischen haben wir, glaube ich, alle 6 Minuten schaut ein Mensch auf sein Handy, vorwiegend auch auf soziale Medien. Und wir verbringen durchschnittlich mehrere Stunden am Tag auf diesem digitalen Marktplatz. Das heißt, unsere Lebenszeit, unsere freie Zeit, wo wir uns konstruktiv in unsere Lebensrealität einbringen, wo wir leben, fühlen, denken, mit anderen sein können, sie wahrnehmen können in ihrer Ganzheit, verendet eigentlich in diesem digitalen Portal als Dopaminsucht, wird da gesteuert, gezielt manipuliert. Und wir denken auch noch, das ist jetzt der demokratische Diskurs, hier habe ich meine Wut geäußert und da tue ich was, da engagiere ich mich. Das heißt, wir haben die Wut im digitalen Zeitalter, ist halt letztlich Datengold für die Oligarchen reinzugeben. Und deswegen sage ich heute, man muss das wirklich lernen. Wenn ich Wut empfinde, wo bringe ich sie ein in meiner unmittelbaren Umgebung, wo ich noch was verändern kann? Wo finde ich Verbündete, mit denen ich mich auch mal in einem Raum treffen kann, die ich sehen kann? Wenn ich ins Internet gehe, wie kontrolliere ich diesen Kopf, um nicht so manipulierbar zu sein, wie die das da wollen? Und da will ich auch hier nochmal so einen großartigen Dokumentarfilm empfehlen, The Social Dilemma, wo all diese Programmierer, die ausgestiegen sind aus diesen Plattformen, weil sie gesehen haben, dass ihre Art, das zu programmieren, dahin führen soll, dass wir eigentlich in einem Bürgerkrieg enden. Und das ist jetzt nicht übertrieben, das sagen die selber. Die Weltwahrnehmung, wenn du jeden Tag 4-5 Stunden in diesem Gerät bist und dort die Welt erfährst, dann kommt der und ist wütend über das, der ist wütend über das. Du äußerst dich über Wut, weil da wird geklickt. Und wir sind alle in dieser Wutspirale, die aber real, würde ich sagen, nicht wirklich die Politik und Lebenswelten für viele verändert. Im Gegenteil, in allen europäischen Städten ist inzwischen Wohnraum bezahlbar. Warum haben wir die letzten 10 Jahre da nicht aufgeschrien, sind auf den Marktplatz gegangen und haben gesagt, Moment, Wohnen ist eigentlich ein Grundrecht der Menschen und wir sorgen dafür, dass jeder, gerade Wien ist eine Stadt, wo man sagen kann, hier gibt es eine Tradition, wo Wohnraum mal progressiv und gerecht zumindest gedacht wurde. Wie erhalten wir das eigentlich als demokratischen Wert? Und plus unsere Konzentrationsfähigkeit ist ja kaputt gewirtschaftet durch diese digitale Wut. Wenn ich nicht diese Wutimpulse bekomme, das Dopamin, kann ich mich auch nicht mehr auf komplexe Zusammenhänge konzentrieren. Ich suche ja permanent diesen Kick. Auch das dient bestimmt nicht dem lösungslustigen Prozess und der Lösungslust, sondern eigentlich auch wieder der Erregung. Daher ist sanfte Radikalität für mich wirklich so, tretet einen Schritt raus. Überlegt euch, was bietet eine demokratische Gesellschaft an Rechten, die ihr habt, um zu intervenieren in die Lebensrealitäten um euch herum. Wie schafft ihr Mehrheiten, Ideen, die man euch nicht mehr nehmen kann? Das Zentrum, das ich geschaffen habe, ist jetzt institutionalisiert. Es ist eine städtische Einrichtung. Es ist auf die nächsten Jahrzehnte, wenn es gut geht, wenn nicht politisch sozusagen was zerstört wird, eine gesicherte Einrichtung, wo Menschen Projekte umsetzen können, sich begegnen können, Kulturveranstaltungen machen können. Hätte ich die ganze Zeit nur getwittert, hätte ich natürlich gezeigt, welche Gerechtigkeitsthemen ich habe. Es hätte aber eigentlich niemand außer mir was davon gehabt. Und das ist so der Impuls, dass ich sagen will, versteht in einer Gesellschaft, in der im digitalen Wutzeitalter wir kapitalisieren und machen Proligarchen reich damit. Also überdenkt nochmal Wut als Gefühl, das soziale Bewegungen nach vorne bringt. Denn wenn wir es haben, müssen wir es anders einsetzen, als einfach so ins Netz zu schreien.
Kurz Proligarchen, meinst du so die Mischung aus Bros, Tech-Bros,
genau, die Tech-Brüder, genau.
Mark Zuckerberg, genau. Der sich in einem Cagefight mit Elon Musk begeben will, wer ist der Stärkere?
Also die bei der Amtseinführung von Donald Trump so schön in erster Reihe neben ihm saßen, also und die durften natürlich auch ihre Partnerinnen mitbringen, was die Abgeordneten und politischen Vertreter nicht durften. Die Oligarchen, von denen man sagt, dass sie jetzt natürlich auch die sind, die in Zukunft die USA steuern werden, ja.
Mhm. Hilf mir kurz beim Nachdenken, ob ich mich selbst zu wenig aufrege und zu wenig wütend bin.
Okay.
Also bei mir, es gibt immer wieder Themen, die mich sehr beschäftigen. Vor 5, 6, 7 Jahren war das so nachhaltige Mobilität, wie der öffentliche Raum aufgeteilt wird in Städten. Die meisten Leute haben keinen Garten in einer Stadt, sondern sie leben dann im öffentlichen Raum. Da stehen aber ganz viele Autos rum und man könnte ja auch Parkbänke hingeben oder man könnte Bäume hinstellen oder man könnte die Straße überhaupt sperren für Autos und dann könnten die Kinder da spielen oder ich könnte mit den Nachbarn dort sitzen und die kennenlernen. Und da hatte ich so ein Jahr, da habe ich mich nur mehr aufgeregt. Das war irgendwie so wie, ich habe eine bestimmte Brille aufgesetzt und jetzt sehe ich nur mehr das. Jetzt sehe ich nur mehr Blech, wo eigentlich grün sein könnte. Ich habe auch ganz viel mich beschwert drüber auf Social Media. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, mir tut das nicht gut. Ich mache damit auch nichts. Und habe dann eher versucht, so zu schauen, okay, Wer sind denn die Leute im Bezirk, die sich damit beschäftigen? Habt ihr auf Cafés getroffen, mit versucht zu verstehen, wie die arbeiten? Habt dann auch so in meinem eigenen Umfeld den Leuten gesagt, so hey, es gibt die Möglichkeit eigentlich in jedem Bezirk, es gibt ja diese E-Mail-Adresse von der Bezirksvertretung, wenn du sagst, vor meinem Haus fehlen mir zum Beispiel Radabstellplätze, dann geht das eigentlich in Wien relativ schnell und ein paar Monate später ist ein Parkplatz weg und dafür kannst du dein Rad dahin. Also man kann was tun. Und ich habe dann auch versucht, dass so, es passiert in Wien tatsächlich viel. Es werden so viele Radwege zum Beispiel gebaut oder Bäume gepflanzt wie nie zuvor. Aber trotzdem ist die Aufteilung noch immer kacke. Und jetzt rege ich mich darüber nicht mehr auf, sondern denke mir, okay, das sind langsame Prozesse, das dauert, bis man in die Magistrate, also in die Behörden auch die fähigen Leute bringt und es braucht generell einen Generationenwechsel. Jüngere wollen sowieso weniger Auto fahren und denen ist das schon wichtiger und das dauert und die wandern jetzt langsam so durch die Institutionen und das dauert einfach 20 Jahre, sowas geht nicht von heute auf morgen und das ist okay. Für mich ist es ein gesünderer Umgang. Ich fühle mich irgendwie auch wirkmächtiger, als ständig mich nur aufzuregen. Gleichzeitig habe ich aber schon das Gefühl, nur mit so Menschen wie mir kommt man wahrscheinlich auch nicht weiter, weil es schon auch Leute braucht, glaube ich, die sich viel mehr noch aufregen, weil man könnte noch viel, viel mehr tun und damit CO2-Emissionen senken. Man könnte Leben retten, indem die Luftqualität in Städten bessert, indem es im Sommer weniger heiß ist und weniger ältere Menschen sterben und so weiter. Ja, bin ich zu wenig wütend oder braucht es eine Mischung aus Leuten wie dir und mir und auch die Menschen, die viel lauter sind und viel wütender und da auch drin bleiben und auf sich aufmerksam machen dadurch?
Also da sind wir beim Pluralismus. Ich glaube, dass echt wirklich jeder seinen Weg finden muss und dass du die Wut schon brauchst. Aber das, was du da beschreibst, diesen Alltag, wo man dauernd irgendwas schlimm findet und postet, das ist für mich auch nicht eine echte Wut. Das hat was auch mit dem zu tun, wie soziale Medien designt sind und
ich
wie sie
viele Likes bekommen.
Genau, und wie sie uns belohnt Post, haben. Ja, das ist so, genau. Das ist nämlich, bist du wütend, weil du dauernd postest, wie wütend du bist? Oder inszenierst du da eine Wut, die man dir beigebracht hat, kognitiv? Ich war mal im Designmuseum in Barcelona und da war so ein ganzer Saal, wie warum Facebook wie designt wurde. Weil man, es gibt ja zum Beispiel keinen Daumen runter. Du hast da, habe ich auch vorher nicht so drüber nachgedacht, warum wollen sie das? Weil wir appellieren an diese menschliche Lust zu gefallen und Verbundenheit zu suchen. Und dann können sie unser Verhalten viel besser am Ende, ne? Wir belohnen uns, okay, das machst du eher, weil du wurdest ja belohnt. Wenn du dauernd da kritisiert werden würdest, würdest du da vielleicht gar nicht so gerne hingehen. Da sagst du, ich gehe auf Facebook und dauernd sagen, ich bin blöd, so Daumen runter. Sondern diese, oh Gott, die haben mich ja toll gefunden, da gehe ich wieder rein. Oh, gestern haben mich 1000 toll gefunden, dann mache ich mal mehr, vielleicht wollen jetzt 2000. Und so hat man diese, das meine ich, diese Wut wurde kanalisiert und dann da rein. Und ich würde sagen, ich hatte auch so eine Phase. Und die Frage ist wie du, was bringt die wirklich? Und wo zahlt sie wiederum rein? Und trotzdem möchte ich die Wut verteidigen als Seismograf. Wenn es nicht jene gibt, die sagt, wir haben einen Anspruch auf eine Welt, wo das Klima eben nicht bis zum Letzten ausgereizt wird und wo wir alle Angst haben müssen, ob morgen dieser Planet noch bewohnbar ist, dann ist es eine absolut richtige Wut. Nur wie gehen wir mit der um? Und ja, manchmal bin ich auch am Hadern, dass ich denke, wir müssten vielleicht doch viel härter auf die Straßen und sagen, Klima ist jetzt ein Thema, da wollen wir gar nicht mehr verhandeln müssen, sondern ihr müsst sicherstellen, dass dieser Planet künftig bewohnbar ist. Nur kannst du es dir vorstellen? Also kannst du dir die Art Öffentlichkeit und Wut heutzutage vorstellen? Also ich glaube, es ist halt eine Wut-Fantasie heutzutage, die alle eher noch machtloser macht, weil sie wissen, so viel kollektive Wut kriegen wir ja gar nicht mobilisiert und am Ende sind die Reichsten, die inzwischen sich von vielem entkoppelt haben, so weit weg, dass wir da alles reingeschossen haben und dann liegen wir müde da, waren alle wütend und die Welt wird erst recht nicht besser oder gerettet oder geht nach vorne. Plus, weil du das so schön beschrieben hast, wie du warst, ich war vielleicht auch ein bisschen so und habe dann Ich habe auch so ein Faible für Hirnwissenschaftler und Neurowissenschaftler und ich mag zu verstehen, was wir im Kopf so treiben und wie unser Gehirn diese Welt versteht. Und wenn man dann einmal sieht, wie diese Agitation im Kopf, also dieses ständige, oh, das empört mich so, das macht mich schrecklich, also in welchen Zustand du kommst und was du alles ausblendest, also wie sehr du deine eigene Welt letztlich blurry machst, ne? Das ist alles verschwommen, du siehst irgendwie trüb, du... Ich finde umgekehrt die Frage, was wäre, wenn wir uns als Gesellschaften denken, wir sind ja sehr fortschrittlich, wir sind sehr reich im Verhältnis zu anderen Gegenden der Welt, wir sind sehr gebildet zu anderen Gegenden der Welt. Also ich fantasiere mir immer umgekehrt, was, wenn wir statt die Wut zu kultivieren, die konstruktive Gemeinschaft kultivieren, die Lust an der Lösung, dieses eben zu sagen, wir nehmen mal einen Stadtteil und die Menschen überlegen gemeinsam, was ist für sie eigentlich der lebenswerte Stadtteil. Mhm. Und auch um uns jetzt nicht zu demotivieren. Eigentlich, wenn wir ehrlich sind, hat das doch viel mehr bewegt. Ich war jetzt in Paris zum ersten Mal nach 6 Jahren wieder. Dort sind die Fahrradwege von den Bürgerinnen und Bürgern per Entscheid nochmal um 5 weitere Straßen vergrößert worden. Die Stadt war mit völlig reiner Luft. Als ich früher nach Paris ging, ich fand es furchtbar, weil ich hatte immer Kopfweh, ich fand alles schmutzig. Obwohl es eine wunderschöne Stadt war, habe ich sie gar nicht in ihrer Schönheit sehen können, weil ich fand die Menge an Autos, die Menge an Lärm, die Menge an Schmutz gar nicht genießbar. Ich dachte, die armen Menschen, die in Paris leben müssen. Und jetzt, Jahre später, nachdem die Hidalgo diese Fahrradwege gemacht hat, verkehrsberuhigte Zonen, es gibt ganze Bilder, wo man plötzlich den Eiffelturm wieder sehen kann, weil er nicht im Smog vernebelt dasteht. Ne? Und ich habe diese Stadt so schön gefunden wie nie, weil am Ende war mal der Dreck weggeputzt. Das heißt, haben wir jetzt mehr erreicht, indem wir dauernd schimpfen und wütend sind oder indem wir sagen, auch so wieder den eigenen Anspruch zu erhöhen? Sind wir eine zivilisierte, intelligente Gesellschaft, die Wissenschaftler hat, demokratische Bürgerinnen und Bürger, die immer noch eine Bürgergesellschaft hat, die interessierte junge Menschen hat, die wütende Menschen hat, die sich auch einbringen wollen? Also sagen, ich sage immer, wie organisieren Städte eigentlich dieses immense Potenzial, das sie haben, um uns zu einem besseren Zusammenleben zu bringen? Und davon lenken uns, um nochmal die Brücke zu schlagen, diese komischen Mediendebatten, die jeden Tag dann die Leute wieder in diesen vernebelten Zustand bringen sollen. Ja, hier ist was Schlimmes passiert und da. Und dann, da sind wir nutzen all unsere Intelligenz, Bildung, Ressourcen nicht, um uns ein besseres Leben zu ermöglichen. Und auch das aber, wenn du durch Wien gehst, ich meine, ich stelle mir vor, wie New York war, als ich jung war, als es Taxi Driver und so Filme gab. Es waren Städte, in den Städten war die Hölle, ne, von Kriminalität, von Dreck, von nicht lebenswertem Wohnraum. Also, dass wir uns auch klar machen in Europa, was wir inzwischen für lebenswerte Städte eigentlich haben. Und mir geht es gerade mehr darum, wie nutzen wir diese tollen Ressourcen, unser Wissen, um vielleicht jetzt global zu denken, europäisch zu denken, dieses, wir sind ja mehr gerade touristisches Museum für viele, weil wir so schön sind. Wie nutzen wir diese Ressourcen, die da sind, damit man diese, ne, kennst du das, wenn man so Sachen, so Gegenden besucht, wo man alte Zivilisationen betrachtet, die ausgestorben sind und dann denkt, oh wow, die hatten schon Kanalisation, wow, die haben schon das gedacht. Ich denke immer, wie wäre ich gern, wenn ich so mal in 300 Jahren oder 1000 Jahren kommt jemand in unsere Zeit und staunt, wie großartig wir unsere Probleme angegangen sind. Wie großartig wir unsere Ressourcen genutzt haben, um ein besseres Miteinander zu ermöglichen. Und diesen Anspruch so zurückzubringen in die Gesellschaft, die wir noch sind, statt dass wir uns zerstören lassen mit irgendwelchen Extremismusfantasien von egal wo und ideologischen Kämpfen, das ist für mich gerade das Hauptziel, dafür Diskursräume aufzumachen. Wie kannst du dein Leben, das europäische Leben, unsere europäische globale Vernetzung, denn am Ende ist die Migrationskrise, die wir haben, ein Teil einer großen globalen Krise, die mit Klima und Kriegen zu tun hat. Also wie nutzen wir das große Potenzial, das unsere Gesellschaft noch hat?
Ich höre dir so gerne zu und ich habe dein Buch so gern gelesen. Ich hatte gerade so Gänsehaut und mir gibt das so viel Kraft und ich finde das so schön, dass das jetzt auch meine HörerInnen alles hören dürfen. Und so dieser Ansatz, wofür verwende ich eigentlich meine Ressourcen, sowohl im Privatleben als auch als BürgerIn, das finde ich so ein essentielles Momentum, weil da geht es ja nicht nur darum, ich will jetzt Diskriminierung bekämpfen, sondern auch wenn ich in meinem eigenen Leben mich sehr... wieder bin ich ungerecht behandelt worden und schon wieder ist mir das passiert. Oder wenn ich den Fokus auf einen konstruktiven Umgang mit meinen Problemen lege, ist das so eine andere anderes Leben, das man leben kann. Und gleichzeitig hat es mich jetzt sehr berührt, weil ich glaube, bei mir hat es jetzt so Klick gemacht, warum gelingt mir das jetzt besser? Also ich bin noch immer ein sehr zuversichtlicher Mensch, auch in einer Welt, in der viel Schlimmes passiert. Und ich glaube, es liegt auch daran, dass ich heute mental viel stabiler bin. Ich hatte früher depressive Episoden. Das war auch die Zeit, wo ich mich sehr empört habe, wo mich das auch fertig gemacht hat. Und diese mentale innere Stärke braucht man erstmal. Ich glaube auch dieses Reflexionsvermögen, dass man diese Dinge einordnet, also ist dann, glaube ich, gar nicht so easy. Das beschreibst du auch in deinem Buch, fand ich einen super spannenden Aspekt, dass ganz viele Menschen, die Menschenrechtsarbeit leisten, mental sehr erschöpft sind. Und wenn man dann nicht jetzt rede ich im Duktus der Bros, wenn man nicht das richtige Mindset hat und so politisch, aber auch im Privatleben sich irgendwie mit diesen Themen zu beschäftigen, dann driftet man sehr leicht ab. Und jetzt führe ich noch einen Gedanken aus, würde mich interessieren, wie du den siehst, weil ich habe so... Also ich merke das in meinem privaten Umfeld, wie viele Menschen sich abwenden von der Welt und total dran verzweifeln. Und ich denke mir immer, wenn ich es schaffe, das nicht zu tun, dann müsst ihr das auch. Weil ich mich journalistisch eigentlich, seit ich in dem Job bin, nur mit den schlimmsten Problemen der Welt beschäftige. Zuerst mit globaler extremer Armut, dann mit Klimakrise, Artensterben, Vögel verschwinden, Insekten und Co. Jetzt auch viel mit Krieg und Geopolitik. Und trotzdem habe ich so einen Blick auf die Welt, wo ich mir denke, okay, ich kann jetzt sagen, furchtbar, nur Krieg, Sudan, Äthiopien, jetzt Indien, Pakistan, was passiert mit Taiwan. Ich kann aber auch sagen, okay, 8 Milliarden Menschen, die auf so einer weirden Kugel zusammenleben, dass wir es geschafft haben, überhaupt in vielen Orten der Welt so ein halbwegs friedliches Zusammenleben zu sichern, ist eigentlich schon einmal eine unglaubliche menschliche Errungenschaft. Und wenn man sich anschaut, in vielen Städten ist auch die Kriminalität so niedrig wie nie zuvor, weil es kaum jemand in Wien sinkt, die Kriminalität, es wird viel weniger eingebrochen. Kein Mensch weiß das. Auch ein großes Versagen der Medien. Und ich glaube, das ist dann so unter Max Rosa von Our World in Data. Ich empfehle jedem mal Our World in Data zu googeln. Der beschreibt das immer so, okay, ja, Dinge sind schlecht auf der Welt. Die Welt ist schlecht von mir aus. Das ist eine Wahrheit. Die zweite Wahrheit, die Welt ist besser geworden. Und die dritte Wahrheit ist, die Welt könnte noch besser sein, als sie jetzt ist. Und das so im Kopf zusammenzubekommen. Und ich bin so ein Zahlenfreak und ein Statistik-Nerd. Und das hilft mir dann zu sehen, okay, kriegerische Konflikte nehmen jetzt seit der Mitte der 2000er wieder zu, aber historisch sind sie immer noch relativ niedrig. Hilft ein bisschen, hilft jetzt niemanden, der in Kiew lebt, aber prinzipiell, um so auf die Welt zu blicken und nicht verrückt zu werden und meine Energie dann für was Konstruktives zu verwenden, ist das gut. Und ich glaube auch im privaten Leben, und gleich bin ich fertig mit dem Gedanken.
Wir haben ja Zeit, wir sind ja im Podcast.
Genau, auch im privaten Leben, also ich könnte jetzt in den Tag gehen und sagen, okay, wir werden alle sterben, weil wir sind irgendwann mal tot und vermutlich wird in den nächsten Jahren irgendeine Person, die wir lieben, schwer krank werden oder sie wird uns verlassen oder ganz was Schlimmes wird passieren. Aber heute nicht. Und es können auch ganz viele schöne Dinge passieren. Man kann das eigene Leben in die Hand nehmen und schauen, dass man irgendwie im Kleinen für sich und für andere Leute was bewegt. Und das fand ich auch bei dir so berührend. Und ich habe so viele Zitate, die ich nicht alle vorlesen kann, aufgeschrieben. Wie wunderbar pragmatisch du tickst, weil ich glaube oft, kann man auch an der eigenen Erwartungshaltung zugrunde gehen und eigentlich nur verlieren. Und du beschreibst das so schön. Man kann meistens nur Kieselsteine versetzen, schreibst du, nicht Berge. Und man spürt auch, wie leicht es den Gegnern der Idee fallen wird, diese Kieselsteine wieder wegzutragen, sollten sie die Mehrheit haben. Aber trotzdem so den Fokus drauf, okay, ich packe mal ein paar Kieselsteine, ich werde wahrscheinlich keine Berge versetzen. Kann auch sagen, ich glaube, nicht mal Barack Obama konnte Berge versetzen. Hat auch nur ein paar Kieselsteine, vielleicht ein paar mehr Kieselsteine wie wir angepackt. Ja. Genau. Okay, ich mache jetzt mal einen Punkt und
spielst den Ball zurück. Also vielleicht fange ich so an. Erstmal danke, und ich finde, deine Hörer haben ein großes Privileg, dass sie einen Host haben, der so auch als Mann in dieser Zeit so offen über seine Gefühle reden kann. Also auch, dass du Schwierigkeiten hattest mit Sachen und welche Entwicklung das dann für dich bedeutet hat, für deine mentale Gesundheit. Ich finde es wichtig heute, gerade dass Männer in dieser völlig maskulinisierten sozialmedialen Welt, wo man wirklich kriegt so schreckliche Videos aus diesen Manospheres, wie sie heißen, von Männern höher, schneller, weiter, die würden nie bei sich von einem Gefühl sprechen, das sie irgendwie als Schwäche betreten würden. Das heißt, du hast die Stärke, auch mit deinen verletzlichen Teilen gut umzugehen, sogar öffentlich. Und das wollte ich jetzt hier auch mal sagen, dass ich das speziell finde. Und nicht selbstverständlich. Und dass ich glaube und mir wünsche, es gäbe mehr Männer in der Öffentlichkeit, die das können. Weil ich glaube, am Ende geht es immer darum, schaffen wir es, mit dem, was in uns verletzlich ist, umzugehen, damit wir auch verstehen, wie verletzlich die anderen sind und auch damit gut umgehen am Ende. Und ja, wo fange ich jetzt an? Kieselsteine. Da fällt mir jetzt eine Geschichte ein. Das mit den Kieselsteinen hat tatsächlich auf TikTok, ich bin jetzt auch auf TikTok, was ich noch gar nicht verstehe, wie das funktioniert. Aber bin dahin auch, weil einer mir was geschickt hat, dass ein junger Mann auch wiederum auch mein Buch gelesen hat und genau mit diesem Kieselsteine-Satz gedacht hat, er sei eben nicht Aktivist, er sei auch nicht so politisch engagiert, er wisse auch nichts, aber er könne einen Kieselstein bewegen. Und er stellt jetzt auf seinem TikTok-Account Bücher vor, die er lesenswert findet, von denen er denkt, dass man die Welt besser oder anders verstehen kann. Und das geht auch sehr gut. Also er hat viele Follower und es teilt sich, hat sich selber überrascht und hat sich dann auf TikTok einmal bei mir bedankt, weil es eigentlich dieser Gedanke, der meint, er kann nicht viel machen, weil er ist auch nicht so der typische, ich aktiviere mich jetzt in einer Partei oder so. Und macht diesen TikTok-Account und das berührt eben mich. Das ist so mein Pragmatismus. Weil wie du sagst, wir kriegen die Welt präsentiert über große Nachrichten, über große Strukturen, aber sie ist halt auch alles das, was wir nicht sehen. Weißt du, wenn vom Ökosystem gerade sterben der Insekten und so alles. Ich glaube, wenn also kleine Menschen sterben würden, die dafür sorgen, dass Demokratien am Laufen bleiben, dann würden sie in sich zusammenbrechen. Es ist ganz viel, was zum Gelingen beiträgt, was nie in den Medien ist, worüber wir nie reden, wo Menschen im Alltag helfen. Oder wenn ich an die vielen Frauen denke, die pflegen die Schwiegereltern ihres Mannes, weil es immer noch so traditionell ist, die Kraft auffinden, all diese Arbeit zu leisten in so einer Gesellschaft, die eigentlich immer Leistung will und nach außen, die verzichten. Also wir haben so viele Menschen, die dazu beitragen, dass du auf die Straße gehst und es ist eine sichere Gesellschaft. Und wie oft danken wir denen? So gut wie gar nicht. Und ja, mentale Gesundheit und innere Stärke meine ich aber die Kraft, wirklich alle Gefühle, die wir haben, wahrzunehmen und irgendwie mit ihnen umzugehen. Und ich würde das nicht Mindset nennen, weil bei mir kommt das vielleicht eher von so alten Philosophen. So, ich mag wirklich Epikur, ich liebe, wie die schon vor Jahrhunderten über das menschliche Leben nachgedacht haben. Und wie wahnsinnig schwierig es ist, diesen Geist zu kontrollieren. Und das meine ich jetzt nicht negativ, sondern der produziert ja am laufenden Band Gedanken. Das sagt heute die Gehirnwissenschaft, also Hirnwissenschaft, weil sie uns das kennt. Aber aus meiner Sicht wussten das ja schon die Philosophen, die eben Zeit hatten, Menschen zu betrachten. Warum gelingt einem Mensch sein Leben und dem anderen nicht? Warum hat der andere Gestaltungskraft und der andere nicht? Da sind ja irgendwelche Spielregeln dabei. Warum kann einer mit einem schwierigen Gefühl umgehen und ein anderer nicht? Und ich glaube, dass wir haben so viele Strukturen in unserer Gesellschaft, die es gerade jungen Menschen unglaublich schwierig machen. Weil einerseits wird man in den Familien viel weniger autoritär erzogen, darf mehr fühlen, darf mehr sehen, die Eltern sind freundschaftlicher als früher. Dann komme ich aber in Arbeitsmilieus, die irgendwie noch traditionell funktionieren sollen, hierarchisch, wo ich diese Kreativität, die ich mal empfunden habe, wieder nicht ausleben soll, weil es gibt Spielregeln der Welt. da beginnt so mein Wunsch wieder, das Progressive, dass die Menschen die Talente, die sie bekommen haben, das, was wir an Bildung in uns entdeckt haben, ausleben dürfen, damit die Welt sich weiterentwickelt. Ich sage immer, wo sind denn die Dinge, die meine Generation und wir jetzt entwickeln, wo die anderen in 200 sagen werden, wow, die haben das gedacht. Wir beziehen uns ja immer auf die alten Denker. Demokratie war ein Konzept, das erfunden wurde. Freiheit war ein Konzept, das kam mit der Französischen Revolution in die Breite. Wo sind jetzt unsere Konzepte? Wir beschwören unsere Vordenker und Vordemokratinnen und Demokratinnen, aber was machen wir eigentlich? Und deswegen bin ich schon so, wie du sagst, im Moment dabei, dass ich sage, wie wäre es, sich von all dem ein bisschen zu befreien, die Geschichte zu kennen, aber viel mutiger zu gucken, wie kreiere ich denn was? Und ich glaube, dass manche Menschen eben in diese depressiven Zustände und Ohnmachtsgefühle kommen, weil unsere Gesellschaft auch so wenig Raum lässt für die Freiheit, für die Entdeckung. Du musst dich immer einordnen, wo spürst du denn wirklich, dass du was kannst? Ne, wie wir unsere Schulen machen, auch das Studium ist jetzt so völlig verschult, Noten, Bewertungen, du bist immer in so einem Bin-ich-gut-genug-Modus und dann ist die Welt schlimm genug. Also wenn ich ein junger Mensch wäre und all diese Erwartungen auf mich einprasseln, allein mein Schulweg früher, so diese Schule hinter sich lassen, nur noch Leute treffen, auf die ich Lust habe, weißt du, diese geborgene Welt, Schulhof verlassen. Und heute verlässt du den Schulhof, hast die ganzen Vollidioten, die du nicht magst, wieder auf dem Handy und die lästern dort über dich in sozialen Medien, musst gucken, was sie machen. Also dieser permanente Stress, ich glaube, wir unterschätzen die Herausforderungen, die junge Menschen haben. Und ich will so gerne mit dran arbeiten, dass wir alle uns viel bewusster machen, dass es wichtiger denn je ist, dass wir die, ich sage jetzt sogar, die Gestalter, Kuratoren unserer Realität sind. Dass wir mitentscheiden, nicht die Nachrichten, auch wenn die wichtige Dinge präsentieren, die haben die auch professionelle Arbeit, das ist gut, das zur Kenntnis zu nehmen. Aber ich kuratiere auch, was mir wichtig ist im Leben. Ich kuratiere auch und entscheide, welche Informationen ich wahrnehme. Ich entscheide auch, wo ich denke, wie viel Nachrichten ich am Tag konsumieren kann. Also, dass man Menschen viel mehr beibringt, wie schaffe ich in einer Zeit, in der jeder meine Aufmerksamkeit will. Also ich sagte ja vorhin, wie viele Stunden am Tag sind wir im Netz? Jeder will in diesen Kopf rein, weil da ist der Konsument. Da konsumierst du, was jemandem Geld gibt. Wie erobere ich mir diesen Kopfraum zurück? Wie entscheide ich, womit ich mich beschäftige? Wie entscheide ich mich für Langeweile, damit in diesem Kopf vielleicht mal was gedacht wird, was ein anderer noch nicht gedacht hat? Und da ganz neue Ideen kommen könnten, auf die vielleicht gerade keiner kommt. Und das in der Breite. Wir haben früher viel über die Manipulation der Massen durch mediale Massenmedien gesprochen. Das tun wir gar nicht mehr, informieren die Menschen gar nicht mehr, was da alles auf sie eintrödelt. Und dann sagt man, ja gut, wir haben sie verdummt mit Programmen. Wenn ich im Bus sitze und sehe, wie viele Menschen da scrollen und was da alles in sie reinprasst. Und jetzt gerade gelesen, dass Facebook und Meta zum Beispiel wollen, dass dieses AI künftig deine romantischen Fantasien als Gegenüber für dich einnehmen kann, dass du Sexualfantasien mit dem Handy ausüben kannst, dass es auch keine Schutzfunktion für Minderjährige geben soll. Also für mich ist es gerade wirklich das Zeitalter, in dem wir lernen müssen, uns die Realität überhaupt zurückzuerobern, damit niemand unseren Kopf krank macht. Und daher kommen, glaube ich, auch diese Ohnmachtsgefühle, dass du irgendwann denkst, Alter, na, jetzt habe ich die ganze Welt gesehen. Was haben meine Eltern früher gesehen? Das Dorf um sich herum. Da waren genug Probleme für deren kleine Gehirne. Unsere Gehirne sind nicht ausgestattet, 30.000 Infos von Menschen zu haben und Follower und Impulse. Und da wieder so eine Normalisierung einzuleiten, was kann denn eigentlich dieses arme, kleine, wir sind mächtig als Tiere, aber das Gehirn ist ja trotzdem sehr langsam im Anpassen an diese Realitäten. Die digitale Welt ist ja gar nicht so lange da. Wie erobere ich mir eine Kontrolle zurück? Und vor allem, mir geht es darum, du sagst Pragmatismus, wie lebe ich meine Sinne? Tanzen? Wie lebe ich ein Moment wieder, und damit meine ich jetzt nicht nur Achtsamkeit und Meditation, sondern ich war bei den Yoga-Lehrern, die die tollsten Achtsamkeitskurse geben. Ich komme in deren Wohnung und fall um, weil die Lebensmittel abgelaufen sind, weil die Bücher überall sind, weil da keine Außenordnung ist. Also auch dieser Anspruch, innerlich so viel für sich zu tun und gleichzeitig komplett zu verlernen, was mein 80-jähriger Onkel noch kann, rauszugehen und sich den schönsten Garten zu bauen, weil da geht er morgens hin und den genießt er. Ist ja mein Raum. Wir schaffen das nicht und brauchen dann sichere Orte, wo man uns wieder coacht, das richtige Mindset gibt. Also ich halte das wirklich für eine herausfordernde Zeit, da will ich jetzt nichts schönreden. Und gleichzeitig glaube ich, wir haben jeder, so wie du es gesagt hast, du hast es ja gelernt. Ich habe dieses Verhalten abgelegt, weil ich gemerkt habe, ich schade mir. Ich habe mir ein neues aufgebaut, weil ich glaube, die Grundregel, wenn ich etwas tue und ich fühle mich danach besser, so banal sie ist, die darf ich übernehmen. Und ich kreiere eine Welt, in der Ursache und Wirkung vielleicht nochmal viel direkter erlebt werden. Du sagst eben Krieg auf der ganzen Welt, du betrachtest die Zahlen, diese Rationalisierung ist wichtig. Aber auch die Frage, kannst du wirklich da was machen? Vielleicht gibt es hier einen Verein, der mit dem Sudan kooperiert, wo du Hilfsleistungen vielleicht unterstützen kannst. Also für mich geht es wirklich ums Runterbrechen, auf das Individuum in der heutigen Zeit wieder ein Gefühl kriegt, ich kann gestalten, handeln und was bewirken. Und wenn es bei den 7 Menschen in meinem Umfeld sind, die ich kenne und zu deren Köpfen ich Zugang habe, und ich muss auch keinen Instagram-Kanal haben und alle vollsenden und legitimiere mein Dasein, weil ich ein toller Mensch bin, sondern ich bewirke auch in dem Mikrokosmos, das meine kleine Zelle, meine kleine Familie, mein Freundeskreis sind, eine Zelle, in der das demokratische, friedliche Miteinander funktioniert und atmet. Und wenn wir das alle sozusagen gemeinsam schaffen, stelle ich mir mal vor, wir sind wie so eine Zelle im Organismus, die eben gesund funktioniert, in der eben keine Krankheiten sich entwickeln, in der man miteinander atmet und dann irgendwann baust du so einen Gesellschaftsorganismus, in dem mehr Teile atmen, gesund sind, sich regelmäßig erneuern, als sich zerstören, sich gegen sich selbst gehen und etwas am Ende für diesen Gesellschaftskörper, wenn wir dieses Bild benutzen, Zerstörerisches tun. Und das ist für mich immer ein Maßstab. Wachse ich persönlich? Wächst das Umfeld, in dem ich lebe? Blüht das, was um mich herum ist? Oder bin ich gerade deren Pflanzen, also Pflanzen kann ich wirklich nicht gut, aber so als Bild, deren Pflanzen gerade gar nicht wachsen? Also ich mag dieses Bild, to be the gardener.
Ich habe gerade an den Moment gedacht, wie vor 3 Jahren der Ukraine-Krieg, also wie Russland dann in die ganze Ukraine einmarschiert ist. Und ich habe Tag und Nacht nur mehr gelesen, habe mir Bücher besorgt über die Geschichte Russlands und der Ukraine, habe begonnen, mich in Geopolitik einzulesen, was bei mir sehr oft so da mich überfordert was und dann will ich alles darüber wissen. Und irgendwann hat mir meine damalige Freundin gesagt, so, dir tut das nicht gut, hör auf damit. Und mein Ding und meine Reaktion war so, da sterben so viele Leute, unsere Zukunft und Sicherheit steht da auf dem Spiel. Ich kann ja nicht einfach nichts machen. Und sie war dann so, ja, was glaubst du, was du, indem du jetzt Geopolitik besser verstehst, welchen Einfluss du jetzt auf das hast, was da gerade passiert. Und ich glaube schon, dass als Journalist prinzipiell das meine Aufgabe auch ist, das zu tun, aber in einem gesunden Ausmaß und vielleicht auch der Gedanke, okay, ich kann jetzt nicht die Ukraine verteidigen, aber vielleicht kann ich ja für Menschen, die aus der Ukraine nach Österreich kommen, was tun oder im Kleinen was bewirken. Aber da dieser Kontrollverlust oder diese Hilflosigkeit, die dann glaube ich auch viele Leute auf Social Media überkompensieren und so, sich auch Freunde von mir schauen sich dann jedes Video an und schauen, wie furchtbar schon wieder.
Also erstmal finde ich das einen sehr schönen Zug von dir, weil er von einer großen Empathie spricht. Von dem Gedanken, dass du Teil einer Weltgemeinschaft bist. Dass du dich nicht im Sicheren wägst, wenn andere, die halt auch Erdenbürger sind, sozusagen, dich betroffen fühlst. Das ist eigentlich erstmal eine ganz hohe Qualität in dir, dass du in Resonanz gehst mit Dingen, die dich vermeintlich nicht betreffen, ist für mich eigentlich ein Zeichen einer hohen zivilisatorischen Entwicklung, die wir als Menschen haben.
Leute so wie du in diesem Podcast, danke.
Nein, das soll dir gar nicht schmeicheln, Das soll vor allem auch Menschen ermutigen, die das fühlen. Dass es erstmal von einer hohen empathischen Qualität in ihnen erzählt. Und gerade als dieser Krieg begann, ist es auch die völlig nachvollziehbare Reaktion, weil ich hatte es im ehemaligen Jugoslawien schon erlebt, weil meine Eltern aus dem ehemaligen Jugoslawien damals kamen. Aber für viele war das dann so der erste an Europa so nahe Krieg. Also man merkt plötzlich auch selber, ich bin nicht sicher. Dann die mediale Wucht, über soziale Medien solche Bilder zu bekommen. Ich zum Beispiel mache das gar nicht. Ich versuche das zu muten. Also ich möchte keine Kriegsberichterstattung aus sozialen Medien, sondern ich tendiere dazu, das mir wirklich über die Nachrichten zu holen, weil die Wucht der Bilder für mich, ich brauche da einen Filter. Also ich brauche jemanden, der da wirklich hingeht und guckt, was kann ich wie aufarbeiten, was ist gesichert, was ist nicht manipulativ. Gab ja auch andere schlimme Kriegsverbrechen, die Leute gezeigt haben und dann behauptet haben, das sei dort im Krieg. Also ich möchte mich da nicht manipulieren lassen. Und da brauche ich wirklich die professionellen journalistischen Medien, die mich über Krieg informieren, wo ich weiß, ich kriege das so, dass es gesichert ist und dass ich wirklich informieren kann. Und dann finde ich die Frage aus einer Sicht einer ehemaligen Freundin nachvollziehbar. Sie will, dass es gut geht. Auf der anderen Seite ist es aber für mich nicht die richtige Frage zu sagen, was kannst du schon machen? Weil es ist ja deine Informiertheit dann, die, wenn du nachher eine Partei wählst, die sagt, ich bin bei dem Krieg auf der oder der Seite Europas, dass du eine informierte Entscheidung treffen kannst, die auf historischen Fakten beruht und nicht auf der Manipulation mancher, die auch Interesse haben, in Europa autoritäre Zustände herzustellen. Also du kannst sehr viel tun und Wissen ist Macht, gerade in einer Demokratie. Du entscheidest ja nachher als Demokrat mit vielen anderen, in welche Richtung wir als europäische Nachbarländer gehen. Das finde ich alles eigentlich wichtig. Ich glaube nur, da ist noch ein Gedanke dazwischen, wo ich mir auch lange überlegt habe, warum ich nicht so kaputt bin. Also ich halte wirklich so ungefilterte Bilder von mir weg. Aber ich habe dann irgendwann Tanja Singer, auch eine Hirnforscherin, die hat ein Interview mal gegeben, wo sie ihre Forschung zusammenfasste unter der Trennung der Begriffe Mitgefühl und Empathie. Und da habe ich gemerkt, dass ich wahrscheinlich schon als Kind dann irgendwann durch, meine Verwandten waren ja dann in Jugoslawien und man betrachtet, wie kann ich überhaupt umgehen mit diesen Informationen, die ich da verarbeiten muss. Ich habe als Kind auch Rumänien unglaublich mitverfolgt, ne, Ceausescu, die Verbrechen, dieses als Kind zu lesen, dass man schwangeren Frauen den Bauch aufreißt. Also diese ganzen Kriegsverbrechen, diese Inhumanität solcher Gesellschaften. Und ja, ich will das schon wissen. Das ist belastend, aber ich will wissen, was wir Menschen sind, welcher Natur dieses Wesen ist, das ich bin und das andere sind und wie gehe ich morgen um, wenn ich je in so eine schlimme Situation käme. Und da gibt es wirklich die Werte. Empathie ist ja so hochgehalten worden in unserer Gesellschaft, sehr lange. Ich fühle mit, aber Empathie ist eben aus der Neurowissenschaft auch die Spiegelung. Also Empathie ist, ich bin fast wie ein Schauspieler. Ich fühle mich so in dich ein, dass ich es mitfühle. Ich gehe deine Sensoren mit und natürlich leide ich am Ende mit dir, wenn ich empathisch bin. Und Tanja Singer, und ich glaube, es machen auch viele andere Unterschied dann zwischen Mitgefühl, da sehe ich, du leidest. Ich bin Zeugin deines Leides. Aber ich weiß auch, mir geht's gerade gut. Ich bin im Sicheren. Dein Leid schmerzt mich, weil ich als Mensch mit dir fühle. Aber ich leide ja nicht mit, das wäre ja fast schon anmaßend, mein Leid mit deinem irgendwie in Verbindung zu setzen, weil ich sitze ja immer noch zu Hause und habe meine Ruhe. Das heißt, für mich war das so vielleicht sogar die erlösendste Unterscheidung, zu sagen, es ist gar nicht Nächstenliebe, wenn ich jetzt so schlimm mitleide wie die, weil dann kann ich mich mit ihrer Realität ja gar nicht mehr befassen, weil ich selber so kaputt bin, dass ich mich rausziehen kann. Ich kann ja sagen, ich muss mich jetzt zum Selbstschutz eben nicht mehr mit der Ukraine, auch nicht mehr mit Gaza, auch nicht mehr mit Israel. Das ist alles zu viel und ich habe ein Recht auf Selfcare und ich habe ein Recht, dass es mir gut geht, weil ich ja alles persönlich nehme. Also ich glaube, es ist ein bisschen so eine Fehlentwicklung der empathischen Diskurslogik, die wir als Gesellschaft entwickelt haben. Und da ist wahrscheinlich so sogar das Biblische von St. Martin, so der teilt ja seinen Mantel, aber behält die Hälfte zuerst für sich. Der gab ja, als er sagte, ich gebe dir, mir ist kalt, hier, ich habe einen Mantel, der teilt diesen Mantel in zwei, behält einen, damit ihm nicht kalt ist, gibt dem anderen eine. Also wir haben ein Recht, egal ob in christlicher Tradition, religiöser oder woraus immer wir ethisch-moralische Haltungen entwickeln, zu sagen, mir darf es gut gehen und es ist keine Empathie und keine Nächstenliebe, wenn ich es mir sozusagen schlecht gehen lasse, um dir zu zeigen, wie ernst ich dich nehme. Im Gegenteil, der andere braucht dich stark. Der andere braucht ja dein Privileg, um in seinem geholfen zu werden, weil sonst geht uns ja allen schlecht und am Ende ist niemand mehr da, der irgendwas organisiert. Und das sieht man ja gerade in der Ukraine, wo die Menschen betroffen sind, dass die über Nacht ihre ganze Infrastruktur von 0 auf 100 wieder aufbauen. Das heißt, die selber wissen, irgendwo müssen wir, die wir jetzt gerade nicht inmitten des Kampfes sind, diese Mitgefühl kultivieren, damit wir halt in unserer Stärke für die anderen noch was tun können. Und ich denke, dass wir das erst recht in der Gesellschaft tun müssen, wie wo wir hier leben, ich in Deutschland, du in Österreich. Hey, ich gehe nach hier raus nach Wien, es ist eine der wunderschönsten Städte Europas, ihr habt die höchste Lebensqualität Europas. Gib eine Stunde die Woche für Menschen, mit denen du Mitgefühl hast und du hast schon einen Beitrag geleistet. Also ich glaube, diese falsch verstandene, im besten Sinne gut gemeinte Empathie, die aber am Ende als gesellschaftlicher Modus letztlich das auslöst, was du sagst, ich will keine Nachrichten mehr gucken, das wird zu viel. Ich bin nur dann wirklich gut, wenn mich das mehr anfasst, als die, die es gerade erleben. Ich glaube, das machen alle mit so einer ganz guten Intention, dass sie denken, ich will bloß nicht kalt sein gegenüber dem Leid. Weil es gab ja auch lange diesen Diskurs, dass wir alle erkalten durch die Massenmedien, weil wir so viele schlimme Bilder sehen. Also möchte man human bleiben. Aber unsere Humanität ist ja viel mehr als so ein Meltdown aus Empathie, sondern im Gegenteil zu sagen, hey, ich habe das Privileg, in einer Stadt zu leben, die mir so viel bietet und ich möchte einen Teil meiner menschlichen Verbundenheit dadurch äußern, dass ich denen, wo ich sehe, denen geht es schlecht, etwas geben kann. Und das ist dann auch eine Empathie, aber aus einem Mitgefühl getragen. Und für mich war das eine der wichtigsten Interviews, gerade als der Ukraine-Krieg begann, wo ich verstanden habe, weil ich natürlich auch durch Jugoslawien und ich war als Kind und hatte viel davon mitbekommen, mir war das auch schnell zu viel, aber ich wusste, es kann nicht sein, dass ich, die ich jetzt trotzdem im Frieden lebe, sage, mir ist zu viel, wenn die anderen ertragen, dass sie es erleben. Mit welcher Haltung komme ich da gut durch? Und dieses Interview war für mich so zu denken, klar, ich muss ja nicht empathisch mitleiden, sondern empathisch Mitgefühl zeigen. Und dann kann ich auch jemand sein, der in Handlung tritt, etwas Gutes tut in dem Ausmaß, in dem ich es eben kann.
Hilf mal meinen HörerInnen, die jetzt gerade wie ich wahrscheinlich angesteckt wurden durch deine Lösungslust. Wie kann man darüber nachdenken, wie man ins Handeln kommt? Schaut mal, wo habe ich Ressourcen, was kann ich besonders gut? Habe ich Talente, habe ich Netzwerke, habe ich Geld? Wie denkst du darüber nach, wo man anfängt und ins Tun kommt?
Also ich glaube, dass wirklich wichtig ist, dass jeder bei sich guckt, was er mag und was seinem Wesen entspricht. Ich würde, also bei mir zum Beispiel war es in Heidelberg dieses, ich machte Kultur und musste dauernd Drittmittelanträge machen und andere haben entschieden. Und habe ich gesagt, warum muss ich denn jetzt Interkultur immer als Bittstellerin erleben? Ich bin jetzt ja auch nicht blöder als die, die über die Anträge entscheiden. Ich kann ja selber auf die Rolle gehen, die entscheidet und dann sagen, Künstler müssen besser bezahlt werden, Strukturen sollen, ne? Also dass ich verstehe, wo kann ich Seiten wechseln, wo ich vielleicht mit meinem Wertesystem mehr Wirkmacht, mehr Strukturen mitentscheiden kann, statt mich immer nur aufzuregen. Oder überhaupt apropos aufregen, das habe ich vorhin gesagt, so ein Modus, in den wir alle gerne kommen, dass man diesen Modus auch so als Seismograf nimmt und sagen, ah, regt mich auf. Was würde ich eigentlich, das heißt da irgendwo in mir, denke ich auch, da ist eine Lösung, weil ich ja irgendwas, glaube ich, geht ja besser. Weißt du, du regst dich ja nur auf, weil irgendwo in dir eine andere Lösung schon resoniert. So im Sinne, wie du gesagt hast, Parkplätze und so und hier könnten doch das. Also hast du eigentlich, ist deine Erregung, wenn du so willst, und Aufregung schon Anfang der Problemlösung. Weil du würdest dich ja gar nicht so drüber aufregen, außer du bist Thomas Bernhard und hast halt Lust an der Schwingung der Aufregung, was auch ein geiler Modus sein kann. Es gibt Tage, wo ich schon auch Lust habe, einfach mal alles scheiße zu finden. Ich glaube, das ist auch ein guter Tag, so um sich mal, man muss das ja auch mal rausreinigen. Ich glaube, man braucht auch solche Tage. Aber dass ich mich frage, okay, das macht mich unzufrieden, das fand ich nicht gut genug, wie wäre es denn gut? Das ist ein Missstand, wie wäre es denn für mich in einem guten Zustand? Wenn ich merke, ich bin eher der passive Typ und mag nicht viele Menschen, so wie dieser Mann mit dem TikTok-Account, der hat sich überlegt, was ist der Kieselstein, der ich sein kann, er geht nicht gerne politische Vereinigung, dann hat er sich gesucht, dass er multipliziert Inhalte, von denen er denkt, dass es gut ist, wenn sie Leute in ihre Köpfe kriegen und hat einen spannenden Weg gefunden, das auf TikTok an andere Menschen zu bringen, an junge Menschen. Dann gibt es ja zig Vereine, Organisationen, wo man sagen kann, okay, ich habe Bock auf Vereine, Organisationen. Oder du gründest einfach selber was und sagst, es gibt niemanden, der wie bisher alles macht, wie ich es mag. Also auch aus dieser Haltung heraus, nichts passt für mich, kann ja erwachsen, dass ich mache etwas, was passend ist für mich. Und vielleicht gibt es ja ganz viele andere, für die gerade auch nichts passend ist, die dann in meiner Welt sagen, geil, hier passt für mich. Und Ich halte trotzdem für extrem wichtig, dass wir politisch informiert sind. Das macht mir schon Sorge, dass viele Menschen sagen, ich wende mich da ab, weil ich kann da nichts machen. Was kann ich noch tun? Ich kann, um im ganz Kleinen zu bleiben, im Moment, wo wir so viel Extremismus auch haben, der sich im Alltag normalisiert, den Mut finden, den Mund aufzumachen. Also wenn ich dabei bin, wenn Leute reden und sagen, die und die nicht zu streiten, aber diese Realität der Zeugenschaft abzugeben. Wenn jemand jemanden abwertet, zu sagen, du hast den gerade abgewertet, ich würde mich freuen, wenn hier irgendwie Respekt möglich ist zwischen dir und anderen Menschen. Ich habe es gesehen und meine Werte sind andere. Demokratische Werte sind für mich andere. Also dass man einfach so eine Intervention sich ermöglicht, das würde ich sagen. Und Künstler, also ich finde zum Beispiel, dass wenn jemand Dinge in sich trägt, die er gerne ausdrückt, weil ich glaube, wir unterschätzen auch den Mangel an Schönheit und Fantasie, den unsere Gesellschaft im Moment hat. Wir sind ja so, wir haben halt die Verschwörungserzählungen, das sind so die dystopischen Fantasien, die ganz viele anziehen, aber wir haben wenig schöne Erzählungen. Wenige Dinge, wo ich jetzt sage, ich träume von einer, wie ich vorhin sagte, ich träume davon, dass Wien eine Stadt wäre, wo du in jedem Viertel etwas hast, wo Leute, oder 100 Wasserhaus. Weißt du, wer hat das denn mal geträumt? Oder geh mal nach Barcelona und schau dir diese Jahrhundertwende an, dass man plötzlich eine ganz andere Architektur gedacht hat, weil man ein Zeitalter hatte, in dem Poeten, Architekten, Dichter plötzlich eine Stadt anders geträumt haben. Künstler wie Dalí reingeworfen haben ihre unbewussten Fantasien, um eine Stadt zu denken, in die heute Menschen gerne gehen und sagen, oh, die sieht irgendwie anders aus als Berlin. Warum eigentlich? Also wo ich sage, wo sind denn eigentlich so die Archive unseres Unbewussten und die Bibliotheken unserer Schönheiten, dass ja die Fähigkeit auch mal, ich sage immer wichtig, dass wir Nachrichten konsumieren, aber halt so ein bisschen wie früher, 15-Minuten-Takt, ich weiß, was los ist, ich gucke mal, ob ich was damit mache, ich gucke mal, ob ich mich engagiere, ich gucke, welche politische Meinung ich habe und dann habe ich ganz viel anderes Leben, wo ich gestalte. Und ich würde wirklich jedem sagen, überprüf mal deine Bildschirmzeit und nimm eine Stunde davon weg und mach irgendwas Reales, Analoges, Reales als andere auch, aber etwas Analoges, was in der Lebenswelt mit anderen zu tun hat. Und egal wie, aber dass du, ich würde sagen, kappe deine Bildschirmzeit um 50% oder Minimum eine Stunde, fang an, damit irgendwas zu machen, was dein Leben konkret analog verändert und guck mal in 3 Monaten, wo du bist durch diese eine Stunde und ob dich das motiviert, aus der einen Stunde 3 oder 5 zu machen, je nachdem, wie groß deine Bildschirmzeit ist. Das sind so die kleinen Dinge, von denen ich glaube, dass sie wichtig sind und ja, und Zeit zu haben für die Menschen, die man liebt. Du hast ja gerade gesagt, irgendwann wird jemand krank, den wir lieben. Wir sind so verstreut und zerstreut. Und wirklich, ich gehe auf die Straße und beobachte bei 8 von 10 Menschen, dass sie am Tisch sitzen miteinander und im Handy sind, dass sie gehen und im Handy sind. Also wie viel wirkliche, im Podcast, weißt du, ich und du widmen uns jetzt so miteinander, wie viele Menschen das gar nicht mehr schaffen, wenn es keine Zeugen gibt wie Kameras und Aufnahmen. Dann sind wir so alle 3 Minuten, guck mal hier, guck mal, also wie komme ich eigentlich wieder in eine echte Ich-und-Du-Situation? Wie nehme ich mir die Stunde, den anderen wahrzunehmen, zu hören und Gedanken auszutauschen? Ich glaube, dass das allein die Vibration einer Gesellschaft, was wir wieder wach wären, also rauszukommen aus dieser, ich würde manchmal sagen, wir sind in einer Apathie durch dieses ständig behämmert werden von medialen Inhalten. Wie komme ich wieder in einen Zustand der Wachheit, die mich auch in eine produktive Lust bringt und in die Lust auf ein echtes Ich und Du. Ich liebe ja von Martin Buber diese Begegnung, dieses Ich und Du. Was entsteht da eigentlich zwischen Ich und Du?
Was mich inspiriert, wir werden bei Klein mit die Welt so eine Aktion machen, mir inkludiert so ein Aufruf, 1 Stunde Bildschirmzeit Minimum kappen und dann werden wir nach einer bestimmten Zeit bitten um Einsendungen, Sprachnachrichten, was haben die Leute denn gemacht? Vielleicht gibt es Ideen für andere, finde ich ein toller
cool,
Zugang.
Sehr cool.
Hast du am Ende noch 3 Empfehlungen für Bücher für mich und meine HörerInnen?
Genau, also jetzt, wo ich passend zum Thema, würde ich jetzt sagen, Cal Newport, Digital Minimalism. Und mit, das würde ich wirklich einmal machen, weil es einem nochmal klar macht, wie gezielt wir abhängig gemacht werden und dass das keine Willensentscheidung ist. Also dass das wirklich Botenstoffe sind, die gezielt programmiert sind, damit wir da nicht loskommen. Es ist kein Zufall, dass wir statistisch alle 4 bis 6 Minuten ins Handy wollen. Das ist gemacht. Und wie werde ich wieder der Herr dieser Zeit? Und da fand ich dieses Buch sehr, sehr gut. Dann würde ich eines meiner ewigen liebsten Bücher ist Der Fremde in mir von Arno Grün. Das ist ein Psychoanalytiker, der auch sehr viel darüber nachgedacht hat, wie die Menschen innerlich Mörder werden, vielleicht sogar. Er hat nachgedacht über den Nationalsozialismus, er hat Menschen therapiert, die Serienmörder waren, die Mörder waren auch im Krieg in ehemaligen Jugoslawien. Und ganz viel über das Böse in uns selbst, das dann am Ende in Kriegen dafür der Boden ist, dass wir eben das Böse verkörpern können. Und das in anderen sehen vor allem. Also auch die Projektionen, ne? Die Minderheit, die böse ist. Also Arno Grün war für mich der Fremde in mir und so mit die wichtigste Lektüre. Und dann, weil ich ja vorhin gesagt habe, auch ans Schöne denken, würde ich von Julio Cortázar, das ist ein argentinischer Autor, den ich wirklich verehre, gibt es ein Spiel, ein Buch, das heißt Himmel und Hölle, so wie das Kinder-Hopscotch, wenn Kinder in der Schule auf diese 1 bis 7, 9 Zahlen springen. Und das ist ein Antiroman, das sind hochliterarische, poetische Texte von seinem Leben in Paris, von einer Frau, die er liebt, aber an die er nicht irgendwie emotional rankommt. Ein Jazz-Nachtleben, aber ein Roman, den der Leser baut. Also ich kann den lesen 100 Mal und immer einen anderen Roman lesen, weil jedes Kapitel in sich so stark ist, dass es funktioniert, und trotzdem kann ich immer einen anderen Roman lesen, weil er damals gesagt hat, dass ihn der auktoriale Erzähler, der wissende Autor gar nicht interessiert, weil das so langweilig ist, ich weiß alles, der Leser muss sich's anhören, sondern der Leser soll seinen Roman bauen und er gibt die Sprachen, die Figuren, die Geschichten, aber der Leser kann ein Leben lang dieses Buch lesen, und ich lese dieses Buch seit 25 Jahren, einfach weil die Kapitel so wunderschön sind, und ich lese ja immer ein anderes Buch, und das war auf literarischer Ebene auch ein Zugang zu dem, was du vorhin meintest, wie komme ich ins Pragmatische, in die Lust, dass ich kapiert habe, selbst Literatur kann ich ja am Ende auch irgendwie tätiger erleben, als dass ich halt diesen coolen, klugen, also die klassische Romane von Mario Vargas Llosa ist das Gegenmodell zu Julio Cortázar, und da ist der Autor, der alles wissen will und ein großer Herr, der alles weiß, und Cortázar war ein großer Poet, der viel zweifelt, viele Ängste hat und das auf wunderschöne Art ausdrücken kann, und auch das so die Liebe zu den zweifelnden, verzweifelnden, Nähe sehnenden, verrückten, liebenden Anteilen in uns zu finden. Wir sind ja eben, apropos Mindset, wir sind ja heute alle so trainiert, wie werde ich perfekter, besser, funktionaler, noch besser, noch optimierter, ne? Also, dass wir das Unoptimierte in uns auch lieben lernen und dafür Zeit finden. Wir haben gar keine Zeit mehr, manchmal in Räumen zu sein, in denen wir nicht funktionieren. Da fallen wir dann tot und müde um, weil wir die ganze Zeit funktionieren.
Ja. Schön. Ein Medium, mit dem du dich gerne über die Welt informierst?
Tatsächlich am liebsten wirklich im Internet und am liebsten über Menschen, die halt Sachen posten. Also ich lese morgens immer noch klassisch Papierzeitung. Also ich mag das zu sehen, was kuratieren Nachrichten, was kuratieren Zeitungsredaktionen, was finden die wichtig. Es ist für mich aber auch nur eine von vielen Zugängen zur Wirklichkeit, auch wenn die das gerne anders hätten. Und dann, ich liebe wirklich inzwischen eben Podcasts wie deinen. Ich höre gerne, ich bin auch jemand, die Nachtinterviews bei YouTube sehr gerne liest. Also Nachtinterviews, weil ich sie nachts gucke. Ich mag Vertiefungsinhalte. Also ich gucke mir Meldungen so an, schnell, dann weiß ich, das ist los. Und dann gucke ich, was ich vertiefe, was ich spannend finde. Also ich finde zum Beispiel, es gibt auf YouTube diese ganzen amerikanischen Unis, wo man die Professoren in ihren Vorträgen dabei, also Timothy Snyder zum Beispiel, seine ganzen Vorlesungen sind online. Dann gibt es in Stanford einen unglaublich tollen Hirnwissenschaftler, der auch mal Depression über Gesellschaftsphänomene erklärt hat. Zum Beispiel, warum Frauen mehr Depressionen haben als Männer, nämlich weil sie oft auch in Berufen sind, in denen sie weniger Macht haben, und Macht macht dann manchmal die Gehirntätigkeit so, dass ich Wirkmacht habe und dann stärke ich Dinge, die mich glücklich fühlen machen, während Frauen oft in gebende, also man kommt immer wieder in neue Felder, also nicht nur Nachrichten, sondern immer gern auch Hintergründe, Erzählungen, Geschichten und schöne Filme.
Weißt du, wie der Stanford-Professor heißt? Wenn wir deine
das kann ich nochmal nachgucken. Den habe ich,
ich dann in die
Stanowski oder ich gucke nochmal nach. Mhm. Oder Sir Ken Robinson, ja, auch wichtig. Auch jemand, der erzählt über unser Bildungssystem, wie wenig wir unseren Körper eigentlich als Teil unserer Bildung begreifen. Deswegen, weil du am Anfang gesagt hast, du hast jetzt so viel gefühlt beim Lesen. Ich finde es unglaublich wichtig. Er hat so ein tolles Bild, er hat gesagt, wir kommen in die Unis und Schulen und legen am Eingang unsere Körper an den Kleiderständern ab. Weil wir meinen, wir bräuchten nur diesen Kopf. Mhm. Aber wir sind ja hier ein ganzes Wesen. Das heißt, wie fühle, denke, bin ich und wie nutze ich diesen Körper auch, um die Welt zu erfahren.
Noch einen Creator, den du vor den Vorhang holen möchtest?
Ich würde jetzt tatsächlich die Bildungsstätte Anne Frank empfehlen. Die sind auf Instagram und die fand ich sehr mutig, als sie vor den Wahlen in Deutschland einfach über die AfD informiert haben und dann von der AfD letztlich angegriffen wurden, weil sie sagten, ihr seid öffentlich gefördert und müsst neutral sein. Und die erzählen jetzt eben, wie auch öffentlich geförderte Einrichtungen Geld kriegen können und trotzdem Position beziehen können und haben eigentlich durch die eigene Auseinandersetzung mit dieser Verpflichtung zur Neutralität, heißt ihr als Anne Frank Bildungsstätte, müsst euch auch neutral verhalten, sich sehr mutig dagegen gestellt und gesagt, Moment mal, da kann man auch anders mit umgehen und unsere Pflicht ist eigentlich dem Grundgesetz gegenüber verpflichtet zu sein und nicht gleichgültig und neutral dem Grundgesetz gegenüber. Also ich finde, die haben das sehr bravourös gemeistert und klären auf und sind vielleicht auch hilfreich für viele, die solchen Angriffen ausgesetzt sind.
Danke für deine Zeit.
Danke für deine Zeit und deine Gefühle und Gedanken.
Was nehme ich mir mit? Erstens, Wut ist super. Wut ist ein guter Seismograf, um festzustellen, dass etwas nicht so läuft, wie es laufen sollte. Also Wut zu spüren ist erst einmal etwas sehr Gesundes und dieser Wut auch Raum zu geben, ist wichtig. Dann ist es aber zentral, sagt Jagoda, dass wir nicht in dieser Wut hängen bleiben und uns von der Früh bis am Abend über die Welt und die Politik und über Menschen aufregen, sondern dass wir mit dieser Wut etwas machen und sie in etwas Konstruktives umleiten. So haben wir mehr Impact in der Welt und unser eigenes Leben wird schöner. Zweitens, sanfte Radikalität. So heißt das Buch von Jagoda und so heißt ihre Philosophie, wie wir die Welt verbessern und verändern, ohne dass wir auf dem Weg dorthin viele Feinde ansammeln oder politische Gegenbewegungen auslösen, die man eigentlich nicht am Plan hatte. Also radikal im politischen Bewusstsein, dass man weiterhin gegen Ungerechtigkeiten, gegen Diskriminierung und Probleme auf dieser Welt kämpfen möchte, aber sanft in der Art und Weise, wie wir das tun und wie wir auch mit politisch Andersdenkenden am Weg dorthin umgehen. Drittens, noch ein Gedanke von Jagoda, der bei mir hängen geblieben ist. Wir sollten uns darauf konzentrieren, Kieselsteine zu versetzen statt Berge. Das finde ich ein ganz schönes Bild. Wenn wir das Gefühl haben, wir müssen jetzt alleine die ganze Ungerechtigkeit auf der Welt wegmachen und wenn wir das nicht schaffen, dann verzweifeln wir daran, dann werden wir es wahrscheinlich gar nicht versuchen. Jeder von uns kann aber kleine Kieselsteine versetzen und wenn das ganz viele Menschen gemeinsam machen, dann entsteht in Summe auch etwas Großes. Ich fand die Begegnung mit Jagoda und auch die Lektüre ihres Buches wahnsinnig hilfreich, um selber weiterzukommen in meinen Gedanken, welche Rolle ich eigentlich auf dieser Welt einnehmen möchte. Und ein Gespräch, das mir da genauso geholfen hat und das perfekt zu dem heutigen passt, ist eines, das ich mit Bernhard Pörksen geführt habe. Er ist ebenfalls aus Deutschland, er ist Kommunikationswissenschaftler und er hat ein Buch über die Kunst des Zuhörens geschrieben, das ich euch allen sehr empfehlen kann. Ich habe mit ihm genau über das Thema von heute gesprochen, nämlich wie wenden wir uns der Welt zu, um sie zu verändern, ohne daran kaputt zu gehen und trotzdem ein schönes Leben zu haben. Bernhard sagt, es braucht in jedem Leben Phasen der Weltzuwendung und der Abwendung, nicht nur übers Leben verteilt, sondern auch über die Woche verteilt. Also man muss sich auch mal zurückziehen, um sich dann wieder konstruktiv mit der Welt beschäftigen zu können. Und aber so, ohne dass man da jetzt gleich in ein neues Biedermeier kommt und sich nicht mehr mit der Politik und der Welt beschäftigt, weil die super schwierig und mühsam ist, das kann nicht die Lösung sein.
Zum Abschluss noch das Outro. Ich bin Josef aus Oberösterreich und Hörer des Monats. Erklär mir die Welt höre ich am liebsten beim Zugfahren. Im Moment fahre ich oft gemeinsam mit meiner Frau am Wochenende auf Besuch in meine Heimat, die Steiermark. Wir nehmen dann gerne den Intercity-Zug von Linz Richtung Graz. Der ist zwar schon ein wenig älter als die modernen Railjets, aber dafür viel gemütlicher, mit weichen Sitzbänken und großzügig Platz. Ja, und am Wochenende ist auch die Stimmung der Leute im Zug sehr, sehr gut. Ja, mit einem guten Podcast ist das Zugfahren keine verlorene Zeit, sondern wird zur wertvollen Freizeit. Eine Folge, die ich euch besonders ans Herz legen möchte, ist die Nummer 345, Erklär mir das Leben im KZ Mauthausen mit Alexander Brenninger. Das Thema ist zwar ein sehr unangenehmes, aber Andreas schafft es mit seinen geschickten Fragen, dass man am Ende wirklich eine Vorstellung vom Unvorstellbaren bekommt. Leider sehen wir jetzt schon wieder, dass wahnsinnige Führerfiguren mit Hass und Spaltung überall auf der Welt erfolgreich werden. Es liegt aber an jedem von uns, das rechtzeitig zu erkennen. Dabei hilft Bildung und Aufklärung. Ja, und damit wären wir wieder beim Podcast. Jetzt aber zu den Credits. Mitarbeit bei dieser Folge Valentina Pfattner und Thomas Pelkmann. Audio- und Videoproduktion Sissi Grant. Vermarktung Therese Iljasch und Stefan Lasnik von Missing Link. Danke an alle Unternehmen, die im Podcast Werbung schalten. Kleinere Werbebuchungen könnt ihr direkt auf erklärmir.at/Werbung buchen. Ansonsten bitte Therese und Stefan von Missing Link kontaktieren. Danke an alle UnterstützerInnen, die den Podcast mit ihren finanziellen Beiträgen mit möglich machen. Hilf mit bei unserer Mission für mehr Bildung und Aufklärung und unterstütze das Projekt auf erklärmir.at/support. Bis dann, eine gute Zeit, euer Josef.